Hallo und herzlich willkommen bei Hooked on Topic Nummer 120. Wieder mit dabei der liebe Tom.
Hallo.
Und ich, weniger lieber Robin. Meistens bin ich auch ziemlich lieb.
Naja.
Generell ziemlich lieb eigentlich. Naja. Wir sind wieder da, um über unsere Spiele des Jahres zu sprechen. Dieses Mal sind wir im Jahr 2014 angekommen. Lieber Robin bin ich, Tom. Wir haben es geschafft.
Was ist heute mit dir los?
Wir sind in den Hooked-Jahren angekommen. Ist es nicht aufregend?
Ja, so gerade so. Noch ein bisschen von 2014 war noch Hooked-Jahr, das Ende. Mhm. Aber trotzdem finde ich 2014 aus der Sicht spannend, dass es zum einen das eine Jahr ist, in dem gab es keine Giga-Awards, aber auch keine Hooked-Awards.
Ja.
Wir hatten einen Jahresrückblicks-Podcast 2014 gemacht, aber keine Awards. Und es ist andererseits das erste volle Jahr gewesen mit der PlayStation 4 und der Xbox One damals.
Hat sich aber nicht richtig so angefühlt, kann man glaube ich auch schon sagen. Weil
ja und nein, ja.
Damals, das war ein sehr, nicht ein sehr, aber ein im Vergleich mit davor und dann nachkommenden Spielejahren dann doch ein ziemlich ruhiges Spielejahr. Es waren sehr die Auswirkungen spürbar von der Industrie oder von einer Industrie, die sich nicht ganz darüber bewusst war, will jemand diese PlayStation 4 und Xbox One haben, werden wir alle in den Mobile-Bereich gehen. Die Investitionen wurden nur sehr vorsichtig getätigt und ja, man hat es halt durchaus gemerkt an einem etwas langsameren Spielejahr, in dem ich trotzdem ein paar echte Highlights gefunden habe, aber wo ich, also ja. Ich finde, das hat man auch gemerkt anhand der Spiele, die in dem Jahr erschienen sind.
Also damals auf jeden Fall und dieses ganze Ding mit Dragon Age Inquisition wird ganz oft Spiel des Jahres und man würde heute sagen, naja, so gut ist das Spiel jetzt
Dragon
nicht.
Dragon Age Inquisition und Shadow of Mordor habe ich da als die beiden
Spiele Shadow im Kopf. Shadow of Mordor, ja genau. Und es gibt trotzdem viele gute Spiele aus diesem Jahr, auch kleinere Spiele. Ich würde es aber immer beschreiben als das Jahr der 8 von 10.
Ja, ich weiß, ich würde wissen, was du meinst.
Sehr wenig, was so über dieses Niveau hinausgeht von, ja, das ist gut
genau.
Oder sehr gut. Mhm. Aber jetzt nichts, was mich noch ganz, ganz lange begleitet.
Ein Jahr, wo es vielleicht am ehesten ein bisschen schwer ist, diese Liste zu erstellen, weil halt so viele Spiele es gab, die alle so, ja, die haben Spaß gemacht.
Mir fiel es auch schwer. Also die Top-Spiele fielen mir nicht so schwer, aber der Rest, den jetzt irgendwie in eine Top 10 zu ordnen oder so, ist total willkürlich.
Also total willkürlich würde ich nicht sagen, weil du hast ja auch gewisse journalistische Ansprüche an dich selbst und Willkür impliziert ja auch eine gewisse Fahrlässigkeit und ich, weil ich eins über dich weiß, dass du nicht fahrlässig sein würdest, deswegen möchte ich Tom da in Schutz nehmen. Er meint das nicht so, Leute. Er hat sich schon viel darüber nachgedacht.
Auch. Sehr, sehr wichtigen Liste, die ich hier erstellt habe, habe ich mir natürlich höchste journalistische Mühe gegeben.
Und das kannst du jetzt einmal beweisen, Toms, indem
Toms?
Was denn, meine Güte? Indem du uns sagst, was bei dir auf Platz 10 ist.
Ja, da habe ich schon mit mir gehadert, Robin, weil ich überlegt habe, ob ich es überhaupt mit reinnehme in die Liste, weil ich dann so dachte, naja, das, was da damals released war, ist eigentlich nicht das, was mich begeistert an dem Spiel, aber ich nehme es mal trotzdem mit rein. Robin rollt gerade ein Kabel von einem Kopfhörer zusammen und klappert dabei rum.
Das war eine Sunk-Cost-Fallacy, weil ich war schon so weit, aber es hat nicht aufgehört. Yeah, ich dachte, jetzt macht es noch einmal, dann hört es auf. Klapper. Aber es ging noch sehr lange weiter.
Ich rede über Final Fantasy XIV A Realm Reborn, das in diesem Jahr an den Start ging. Und bei dem ich zwiegespalten war. Was guckst du?
Ob das stimmt.
Ob das stimmt?
Ich glaube, dass es 2013 online gegangen wäre.
Nee, es war 2014.
Okay, dann glaube ich dir.
Du kannst das auch gerne nochmal. Ich gehe ja auch nur die Wikipedia-Liste durch.
Ja, okay.
Und.
Ja, nee, es erschien nur 2014 für PlayStation 4.
Echt?
Windows und PlayStation 3 war 2013, ja.
Okay, dann revidieren wir das. Dann kann ich mir ja gleich die Mühe sparen.
Die Mühe, die er sich gegeben hat bei der Liste, was wir erneut betonen müssen. Du scheinst ja diverse Ersatzmöglichkeiten auch durchaus
ja,
zu haben.
Eben. Deswegen ist es tatsächlich überhaupt nicht schlimm, weil ich so mehrere Spiele habe, bei denen ich jetzt sagen kann, okay, dann ist es halt.
Dann freue ich mich drauf, jetzt offiziell Toms Platz 10 für die Spiele des Jahres 2014 präsentieren zu können.
Ja, mit meinem 10. Platz habe ich gehadert, Robin. ob ich den mit reinnehme oder
ja.
Nicht. Und zwar ist das nach wohligem Überlegen Nidhogg.
So, Nidhogg ist gut. Nidhogg hat das fast auch in meine Liste geschafft.
Weil Nidhogg ist eines dieser Indie-Spiele, das, ich weiß, dass ich das mit Tobi, glaube ich, im Giga Gameplay gespielt habe. Mhm. Und danach haben wir es auch bei Time to 3 gespielt. Mhm. Und das ist halt so ein One-on-One-Fechtspiel mit sehr, sehr simpler Grafik. Der Nachfolger ist ja dann in eine sehr andere Richtung gegangen, stilistisch. Und das funktioniert super. Das ist so simpel und trotzdem hat es genug Spieltiefe, als dass da wirklich Skill etwas bringt. Also du kannst auch gut werden in Nidhogg. Und dann halt dieses Hin- und Her-Prinzip. Du musst ja den Feind mehrere Bildschirme in die jeweils andere Richtung bringen, damit er von einem Drachen gefressen wird, von Nidhogg. Und das führt zu einem sehr schönen Hin und Her, ja, weil sie auch so schöne Sachen eingebaut haben. Es ist ja nicht nur dieses Fechten von, okay, hoher Angriff, niedriger Angriff und irgendwie ausweichen oder blocken, sondern auch noch, dass du deinen Degen schmeißen kannst und wieder aufheben kannst und sowas und dann kicken kannst und so Kram. Das ist sehr, sehr gut und sehr elegant gelöst. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe vor, ich würde schätzen, so vor einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen länger her, mit Dom erst nochmal Nidhogg 2 war es zu dem Zeitpunkt gespielt, was ja das identische Spiel ist, nur mit anderem Grafikstil. Also vielleicht nicht komplett identisch. Es kann sein, dass da ein oder zwei neue Move es gab. Aber im Kern hat sich da nichts verändert, weil es ist so ein Spiel, das macht das, was es macht, perfekt. Machen will, perfekt. Und ist eigentlich zu Ende entwickelt mit dem, was da veröffentlicht wurde. Halt ein sehr simples Spiel, ja, aber eines, ja, mit dem man wirklich mega viel Spaß haben kann. Und was dann vor allen Dingen in den kompetitiven Runden eine ganz einzigartige Spannung aufbauen kann, weil die können halt einfach eine Viertelstunde gehen. Wenn es gibt halt kein Zeitlimit im Standardmäßig, sondern du kannst dich dreimal, viermal bis an den Rand des Gegners kämpfen und dann geht's wieder komplett zurück bis zu deinem Rand und wieder zurück dahin. Und wenn das ein oder zweimal passiert ist, dann ist man einfach fertig mit den Nerven. Ja. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Spaß von diesem Spiel.
Genau, und deswegen ist es bei mir auf Platz 10 gerade so noch gelandet. Ja, 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 tut mir leid für die Verwirrung gerade. Es hat aber gut, sehr schön gepasst mit deiner Intro, deinem Intro, und das ist, als hätten wir den Witz geschrieben.
Wirklich, haben wir aber nicht. Das ist viel zu viel Aufwand dafür. Wie ich habe dagegen eine Top-10-Liste erstellt, wo ich, also die kannst du, glaube ich, in 10 Jahren mir präsentieren und ich bin glücklich mit der. Alles ist wohl überlegt. Auf Platz 10 findet sich bei mir super Time Force. Ein kleineres Spiel, was einzigartig in seinem Gameplay ist, und das ist etwas, was man selten über ein Spiel sagen kann. Es nutzt nämlich eine Zeitreise-Story für sein Grundspielprinzip. Du hast nämlich einen 2D-Pixel-Look in diesem Spiel, rennst von links nach rechts mit der namensgebenden Super Time Force. Die besteht aus Menschen und aus Dinos und aus Zauberern, halt weil sie unterschiedliche Rekruten rekrutiert in verschiedenen Zeitepochen. Und du hast dann, weiß ich nicht, 30 Leben, wir nennen es mal Leben, für einen Spieldurchgang und 60 Sekunden, um das komplette Level zu bestehen, was so ziemlich unmöglich ist. Was dann bedeutet, dass du einfach das Level so weit spielst und rumballerst, wie du kannst, und irgendwann wirst du sterben. Und dann kannst du die Zeit beliebig weit zurückspulen, also auch bis zum Anfang des Levels, wo du dann wieder 60 Sekunden hast. Aber dein vorheriger Spieldurchgang mit dem vorherigen Charakter wird weiter gezählt. Also der wird im Hintergrund so als Art Hologramm weiter abgespielt. Und auch alle Gegner werden weiterhin von dem umgebracht. Natürlich, wenn du jetzt vor deinem vorherigen Spieldurchgang bei dem Gegner ankommst, dann können die dich trotzdem angreifen, weil die ja noch nicht tot sind. Umgekehrt kannst du aber auch Gegner umbringen, bevor die, also wenn du vorher umgebracht wurdest in dem ersten Run, und dann erreichst du den Gegner, der dich im ersten Run umgebracht hat, bevor dein erster Run den erreicht hat, dann kannst du so rückwirkend deinen ersten Run retten und der wird zu einem Power-Up dadurch. Dann kannst du den einsammeln und du wirst dadurch stärker. Und das ist so ein cooles System, das auf so eine coole Art und Weise sein Setting und sein Gameplay zusammenbringt. Das sieht großartig aus, hat unglaublich tollen Soundtrack und von Anfang bis Ende hört es nicht auf, so dich nach vorne zu treiben mit diesem Kern-Gameplay-Betrieb. Gefiel mir super, super gut.
Und wenn man es spielt, ist es auch nicht so kompliziert, wie es klingt.
Nee, genau, es ist wirklich ein bisschen kompliziert zu erklären, aber es schließt sich dann sehr, sehr schnell und ist dabei auch sehr sympathisch dank seines Humors und seiner ganzen
Unterschiede. Ich glaube, der hilft dem auch diese 2D-Natur, weil wenn du, glaube ich, so ein ähnliches Konzept in 3D umsetzen würdest, wird es schon schwerer.
Ich bin mir aber sicher, ich habe gerade so im Kopf so, dass es da noch ein, zwei Spiele gab, die das auch noch gemacht haben. Es gab
dieses Multiplayer-Ding, wo du das auch hast mit diesem.
Oh ja, das habe ich
gespielt. Das ist pausiert, es ist dieses rundenbasierte.
Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Das war beim Game Pass, glaube ich.
Ich habe auch vergessen, wie es hieß. Na gut, super Time Force und Nidhogg. Ich würde auch mal weitermachen im Indie-Bereich gleich bleiben mit einem Spiel, das ich damals sehr, sehr viel gespielt habe, auf verschiedenen Konsolen auch, nämlich Luftrausers von Vlambeer. Mhm. Und Luftrausers ist so auch ein 2D-Side-Scroller-Spiel, aber du hast ein super arcadiges Spielprinzip, weil du einfach nur ein Flugzeug steuerst und so lange überleben musst wie möglich und halt so viele gegnerische Flugzeuge abschießen musst wie möglich. Und es hat so ein Pseudo-Weltkriegsszenario und auch so eine entsprechende Optik und Farbgebung. Und ist spielmechanisch richtig, richtig gut, weil es eine sehr schöne Physik hat für den Antrieb deines Flugzeugs. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Flugzeuge, weil du baust dir die immer so selber zusammen für jeden Versuch und schaltest dann auch neue Teile frei, sodass sich die Art und Weise, wie du schießt, veränderst, dass sich die Art des Antriebs verändert von deinem Flugzeug. Und das ist tatsächlich sehr, sehr befriedigend und sehr antreibend. Und dann hat es auch so einen Soundtrack, der sich verändert, je nachdem, welche Teile du equipped hast. Das heißt, das grundlegende Theme ist eigentlich immer das gleiche, aber die Instrumentalisierung zum Beispiel verändert sich teilweise. Und das ist super smart. Das ist ein sehr kleines Spiel, ne? Also das ist wirklich nur dieses Arcade-Setup. Aber das finde ich super befriedigend, hat mich sehr oder erinnert mich sehr auch an diese Art Spiele, wie zum Beispiel Resogun 1 war im Vorjahr und zählt für mich in die gleiche Kategorie. Ich finde auch tatsächlich schade, dass das nicht weiter mitgebracht wurde auf aktuelle Plattformen, weil es war noch zur PS3-Zeit, PS3, Vita, ich glaube PC oder sowas.
Kann ich mal nachschauen. Das gibt es auch nicht auf der Switch,
meinst du? Nee, es gibt es nicht auf der Switch, es gibt es nicht auf der PS4, es gibt es, glaube ich, auch nicht auf der Xbox.
Ich glaube tatsächlich, auf der Xbox habe ich auch nicht gesehen. Ich schaue mal. Du hast genau recht. Es gibt es auf Windows, PS3, PS Vita und dann erschien noch ein Android-Port. Aber mehr auch leider nicht.
Aber zum Beispiel auf Android habe ich das nicht mehr gefunden. Also ich glaube, den gibt es nicht mehr.
Ja, nee, der ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre alt. Also ja, da sind ja die Smartphones sehr schnelllebig leider. Für mich aber auch so ein Spiel, was man auch sehr gut mit Nidhogg zusammenbringen kann, weil es auch so, wir haben hier ein super simples Prinzip.
Nur halt Solo,
dann. Und perfektionieren das. Ja. Und das ist es dann auch. Und für mich war es dann ein bisschen zu simpel. Nee, zu simpel stimmt nicht einfach. Es hat für mich sich dann schnell so ein bisschen tot gespielt. Aber das klingt wiederum zu negativ. Ich war dann fein damit so einfach. Ich habe das voll wertgeschätzt aus der Entfernung. Habe das irgendwie eine Stunde gespielt oder 2 Stunden und war dann auch okay damit. Deswegen finde ich, das gehört hier auch durchaus auf die Liste. Genau. Auch
wenn's bei mir damals nicht für mich so ein Lückenfüller.
Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Bei mir auf Platz 12, nein, auf Platz 9.
Gehen wir in die andere Richtung.
Ich habe gerade die Zeit aufgeschrieben für den Timestamp und deswegen hat es mein Gehirn verwirrt. Mein Platz 9 ist auch eine Lückenfülle, aber die Lücke ist eher Grand Canyon groß, denn
sind
dabei.
Heute einfach ein bisschen durch.
Dabei reden wir von Middle-Earth Shadow of Mordor.
Ah, ja.
Das ist ein Spiel, was halt, wie du bereits gesagt, die Lord of the Dragon Age erwähnt, aber was auch diverse Male als Spiel des Jahres dann bezeichnet wurde. Ich glaube, hat auch damit zu tun, dass einfach Assassin's Creed dieses Jahr oder im Jahr 2014 für viele ausgefallen ist, dadurch, dass da Unity und Rogue erschienen und das die Welt nicht unbedingt begeistert hat. Shadow of Mordor war das, ich glaube, schon deutlich besseres Spiel im Vergleich zu Unity. Es hat halt exakt alles übernommen von Assassin's Creed. Es hatte kaum eine kreative Ader in sich. Am ehesten noch in seinem Kampfsystem, weil es da Assassin's Creed halt mit Batman noch deutlich mehr gemixt. Es war einfach exakte Kopie von Batman in seinem Kampfsystem und hat aber das dann wieder zusammengebracht mit auch einem gewissen Fernkampffokus, wo du auch Zeitlupen aktivieren konntest. Es hatte also diverse andere Spiele so ein bisschen zusammengeworfen. Wie gesagt, sehr wenig eigene Ideen da so richtig mit reingebracht, aber das alles so gut umgesetzt und dann noch mit diesem tollen Nemesis-System kombiniert.
Das war ja die große Idee.
Das Nemesis-System, ne?
Ja,
das Nemesis. Das wir dann ja auch dann nur noch im Sequel gesehen haben, dann fast nie wieder und was da jetzt dann auch im neuen Spiel der Macher in Wonder Woman zurückkommen soll. Auch dort soll es das Nemesis-System irgendwie geben. Und es ist ein Spiel, was ich jetzt nicht als irgendwie legendäre Spielerfahrung für meinen Kopf haben werde. Ich glaube, deswegen ist es auch nur auf der 9, wenn du mich 2014 oder 15 gefragt hättest, wäre es vermutlich noch deutlich höher gewesen. Einfach weil das so ein wirklich mega grundsolides Open-World-Action-Adventure ist, zu einem Zeitpunkt, wo diese Open-World-Action-Adventure auch noch nicht ganz so allgegenwärtig und waren und wo man den so überdrüssig generell gerne mal war.
Und vor allem als Herr-der-Ringe-Fans kriegt man ja endlich mal wieder eine neue Story zu hören, die auch richtig Spaß macht.
Nun, ich wusste gerade gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, aber dann hast du zum Glück mich angelächelt und ich konnte das zuordnen.
Ich fand Shadow of Mordor ist der Nachfolger.
Nee, Shadow of Mordor ist der erste Teil und Shadow of War ist der zweite.
Ach, Shadow of War.
Ja, genau. Und Shadow of War ist nochmal geschichtlich eine ganze Ecke
schlimmer. Ja, das habe ich auch.
Weil das ist ja, dass diese Spinne war eigentlich gewesen. Eine sexy Frau-Spiel.
Ich finde es sehr lustig, dass dieses Nemesis-System dann auch so ein bisschen andere Spiele inspiriert hat, weil ich weiß, in Assassin's Creed Odyssey, das hatte ich ja neulich mal ein bisschen gespielt wieder, da gibt es sowas Ähnliches mit diesem Mercenary-System, was sie drin haben, was zumindest von der Präsentation her super nach Nemesis-System aussieht, aber halt nicht ganz das ist. Sie haben sich ja, glaube ich, auch patentieren lassen.
Es ist sehr ähnlich das, aber halt in einem sehr viel kleineren Rahmen, weil es so viel unwichtiger ist für das Spiel, weißt du?
Ja, und auch nicht so einprägsam. Es ist ja was ganz anderes, wenn du diese coolen Ork-Viecher hast, die sich deinen Namen merken und deine Taten merken und dann dir wieder begegnen.
Da gibt's wunderbare YouTube-Videos von, hier ambushen mich 7 Orks aus meinem eigenen eigenen Armee gleichzeitig.
Das finde ich auch toll, aber ich fand den Rest damals sehr, sehr langweilig. Also auch die Welt vor allem, weil bei Assassin's Creed Unity zum Beispiel, das ist auch nicht das spannendste Spiel in seinem Aufbau und seiner Story und so, aber es hat eine fantastische Spielwelt.
Ja.
Und das fehlte mir hier, weil Mordor ist so öde.
Ja, Mordor hat noch, wenn ich mich richtig gesinne, das sind jetzt ja 8 Jahre her, aber ich meine, es hat eine zweite Map, die deutlich grüner ist.
Ja, aber auch immer noch dieses.
Es ist kein Paris.
Dieses Unreal Engine Grüne, ich weiß nicht mal, ob das Unreal Engine ist, aber es ist so.
Ich weiß, was du meinst.
Entsättigt.
Es ist trostlos, nichtsdestotrotz, auch das Grüne.
Genau.
Dann wären wir bei deinem Platz 8 angekommen, lieber Tom.
Ja, ein Spiel, das auch so in die Kategorie fällt von, hat mir richtig viel Spaß gemacht, würde ich jetzt aber nicht als großartig bezeichnen, weil es halt sehr viel wiederholt hat, auch von dem, was die Vorgänger gemacht haben, nämlich Infamous Second Son. War aber damals eines der Spiele, das so, das fühlte sich Next Gen an, von der Technik her, weil das diese Stadt hatte, die toll aussah, die Charaktermodelle, die toll aussahen und vor allem die Fähigkeiten, die richtig toll aussahen. Und da mochte ich tatsächlich sehr gern, dass Sucker Punch sich bei den Fähigkeiten mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben, okay, was ist visuell gut umsetzbar? Weil die Fähigkeiten sind Blödsinn, ist es Rauch ist deine Fähigkeit und Neon ist deine, du sammelst Fähigkeit aus Neonschildern. Was für eine dumme, aber gute Idee. Weil du dann halt Fähigkeiten kriegst, wie diesen Run, der dich beschleunigt, wo du so ein bisschen aussiehst wie The Flash, aber du ziehst halt so neonfarbene Streifen hinter dir her. Es sieht super toll aus. Und ich glaube, die letzte Kraft war die Kraft von Videos.
Das weiß ich nicht mehr.
Das war eine Videokraft, da hast du aus Bildschirmen deine Kraft rausgeholt. Ich habe schon wieder vergessen, was sie macht.
Ja.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich kann mich noch sehr gut an die Rauch- und die Neonkraft erinnern. Neonkraft war ja dann auch das Hauptding von Infamous First Light, diesem kleinen Add-on, was noch im gleichen Jahr rauskam.
Ich glaube, es sieht genau.
Ja, doch, muss ja.
Zu unserem Sonst Launch.
Hätten wir ja unser Logo da nicht klauen können.
Ja.
Und die Fähigkeiten haben halt Spaß gemacht. Es ist trotzdem wieder dieses klassische, okay, eigentlich ist alles nur Third-Person-Shooter. Ne, diese Rauch, dass du eine Rauchbombe schmeißt, ist auch nur eine Granate, so nach dem Motto. Aber dadurch, dass das visuell so toll präsentiert war und dass das sich alles auch gut anfühlte, hat das bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, dieses Spiel. Und ich wollte es eigentlich immer mal wieder spielen, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber steht eigentlich mal wieder an.
Hat es auch bei mir fast auf die Liste geschafft, weil das ist auch so ein Ding, was mir tatsächlich mehr Spaß gemacht hat, als die Reviews haben erkennen lassen oder, sage ich mal, die heutige Stimmung zu diesem Spiel erkennen lassen würde, weil das ja schon sehr, also ich habe das Gefühl, das wird so sehr zusammen mit Killzone Shadowfall als diese PS4-Launch-Titel von größeren Serien, die nicht so beliebt sind.
Ich hatte immer gesehen. Das Gefühl, Infamous ist schon beliebter, aber Second Son, dadurch, dass das letzte Infamous auch ist, hat es, glaube ich, auch dann einfach nicht mehr so die Bewandtnis und sie haben es nie, also naja, was heißt weiter, also man hätte ja theoretisch nochmal überlegen können, ob man auf der PS4 Pro eine 60 FPS-Version macht oder ob man jetzt zum Beispiel mal eine macht auf der PlayStation 5. Aber das gab's ja nicht. Das war dann da und dann war es wieder weg und dann hat Sony auch nicht nochmal dran erinnert groß.
Richtig. Dafür, dass Infamous 3 Teile, 4, wenn man First Light damit rechnen will, aber ich würde erstmal sagen, 3 Teile sagen, bekommen hat, also nur sehr dann über den folgenden Jahrzehnt jetzt so sehr wenig Impact irgendwie in dieser Serie.
Also es fehlt irgendwie der Infamous Trilogy Release.
Ja, genau.
Dass sie nicht Infamous 1 und 2 mal hinterhergebracht haben.
Könnten die gebrauchen, die PS3-Spiele da, dass die mal für irgendwie.
Ja, aber wirklich.
Ja.
Also Infamous 1 habe ich ja noch mal gespielt dann auf der PS3. Das ist der Hammer, wie dieses Spiel aussieht.
Und
also es läuft, glaube ich, ganz okay, aber vor allem, wie es aussieht.
Nicht gut gealtert.
Nee.
Viele dieser Spiele.
Also sowohl das Charakterdesign vom Hauptcharakter, aber auch der Rest der Grafik.
Das ist immer noch, dass sie das da nicht durchgezogen cool haben mit dem Redesign, finde ich immer noch schade.
Aber das ist ja auch eine Infamous Second Light hat dann den neuen Charakter, Delson Rowe, der halt Second von Light? Troy Baker, nicht Second Light, Second Achso, Sun.
Du meinst Second Sun, okay.
Der dann von Troy Baker gesprochen wurde und halt auch so ein langweiliger Hauptcharakter.
American Native Troy Baker.
Ja.
Ja. Gut, war gutes Augenrollen. Casting, auf jeden Fall. Mein Platz 8 ist, also bisher gibt es keine Überschneidungen bei unseren Listen, was ich sehr mag. Mein Platz 8 glaube ich auch, ist Jazzpunk.
Siehst du, mein Platz 4.
Ah, sehr schön.
Ich liebe Jazzpunk.
Ich mag Jazzpunk auch extrem gerne. Jazzpunk ist hervorragend. Ein Spiel, was mit wenig anderen Titeln vergleichbar ist, außer mit den Spielen dieses Entwicklers, anderen. Es gibt noch 30 Flights of Loving, was, glaube ich, nicht vom gleichen Entwickler ist, was mich immer verwirrt. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr so ganz sicher. Das habe ich jetzt nicht nochmal gegoogelt. Ich
habe das immer damit verbunden.
Ich auch. Vielleicht. Ich glaube, das war ein anderer Entwickler, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jazzpunk ist einfach Chaos. Du läufst durch eine Spielwelt, wo du nicht verstehst, warum die existiert und was hier existiert und was so richtig der Point von irgendwas ist, und du erkundest relativ dann, also große Umgebungen, ruft jetzt falsche Erwartungen dann vor, aber jetzt nicht komplett streng lineare kleine Umgebungen, sondern so kleinere Hub-Orte, nennen wir es mal, und erlebst da einfach allerhand verrückte Dinge und sprichst mit Charakteren und erfreust dich an dem Artstyle, und am Ende ist es vorbei und du weißt gar nicht, was du gerade erlebt hast, außer, dass es cool war. So würde ich es beschreiben.
Ja, yep. 30 Flights of Loving ist übrigens doch von denen.
Ja, okay, dann habe ich da irgendwas
Necrophone
an.
Games.
Mhm. Es gab irgendein anderes Spiel dieser Art, das, wo ich immer dachte, das gehört auch dazu, tat es aber nicht.
Obwohl, nee, okay, kann auch sein, dass Google mich gerade verarscht hat, weil das, wo ich dachte gerade, sind die Spiele dieses Entwicklers, ist einfach nur andere suchten auch.
Mhm.
Deswegen 30 Flights of Loving.
Nee, genau,
deswegen möchte ich das wieder zurückziehen. Ne? Mhm. Blendo Games war 30 Flights of Loving.
Komisch, ne? Das wirkt so, als ob es das gleiche Studio gewesen sein müsste.
Vielleicht ist da halt jemand beteiligt, der an beiden gearbeitet hat, aber so richtig weiß ich das jetzt auch nicht. Da müssten wir nochmal recherchieren.
Blendo Games übrigens auch die Macher von Quadrilateral Cowboy, was ich selbst nie gespielt habe, aber eine sehr große Fanbase hat.
Ja, Jazzpunk finde ich auch hervorragend. Das ist ein Spiel voller Gags, voller richtig dämlicher, aber schöner Gags, die auch durch ihre Interaktivität nochmal gewinnen. Also zum einen ist es die ganz normale Inszenierung, die Art und Weise, wie du Aufträge bekommst in diesem engen Raum von dem inspektorartigen Charakter, der seine Schuhe auf dem Schreibtisch hat, ne, seine Beine hochgelegt, aber dann davon weggeht und die Schuhe bleiben halt noch da liegen, weil die fest dran sind.
Das ist so
richtiger Jazzpunk-Humor. Ja. Oder wenn er irgendwie den Fahrstuhl runtergeht, obwohl da keiner ist, und dann liegt er schlafend dahinter.
Na,
das ist einfach richtig, richtig schön dumm. Und dann hat es eben noch, finde ich, auch eine schöne Struktur, weil es ist wirklich Erkundung. Und die Erkundung wird belohnt durch Gags.
Mhm.
Und es ist so outrageous an ganz vielen Stellen, würde man im Englischen sagen. Also wirklich auch sehr wild. Und hat ein schönes Pacing, gute Länge. Spielt das auf jeden Fall mal. Also vor allem, wenn ihr es wirklich noch nicht kennt, dann lohnt es sich, das einfach mal zu holen und zu spielen und diesen Humor zu erleben.
Vielleicht ist das auch ein bisschen die Faszination davon, weil so wie du die Gags halt gerade mal beschrieben hast, kam mir voll in den Kopf, wie ähnlich die so zu so einem alten Nackte-Kanone-Film oder sowas sind. Einfach diese optischen, eigentlich sehr simplen Gags, die aber dann so gut dargestellt sind und so gut getimed sind, dass sie dich laut zum Lachen bringen.
So Sachen wie, wo du an der einen Stelle, glaube ich, die Uhr umstellst und dann wechselt, hast du plötzlich so einen Cursor, der aber eine echte Hand ist.
Mhm.
Und stellst damit das Ding um. Und wenn du aber loslässt, dann geht der Cursor wieder weg. Mhm. Und dann liegt auf dem Boden so eine Papphand. Und je öfter du das machst, desto mehr Papphände liegen da. Das ist so
dumm. It's great.
Ja.
Und das ist halt gepaart, dieser olle Slapstick-Humor, der noch nicht mehr immer Slapstick ist, aber dieser olle Humor gepaart mit diesem so wilden Spiel, das ist eine wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz wunderbare Erfahrung.
Was für ein Name.
Jazzpunk. Perfekt.
Wirklich.
Guter Name. Mein Platz 8, dein Platz 4. Dann können wir dich in ein paar Plätzen einmal überspringen. Vorher kannst du aber erstmal sagen, was bei dir Platz 7 ist, lieber Tom.
Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich es reinnehme, weil in der damaligen Version wäre es eigentlich nicht mein Spiel, das. Also,
okay.
Wäre es vielleicht doch mit drin gewesen, weil es schon sehr, sehr gut ist. Aber heute mag ich es nochmal mehr, nämlich Mario Kart 8.
Mhm.
Muss man sich mal überlegen, wie fucking alt Mario Kart 8 ist. Aber es ist spielmechanisch vor allem wirklich, wirklich toll. Damals habe ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Blue Shell immer noch so mächtig ist, wie sie ist. Mhm. Aber ich glaube, inzwischen habe ich das auch so ein bisschen mehr akzeptiert, die Randomness, die damit so ein bisschen einhergeht. Und sie haben ja eine Verteidigung gegen die Blue Shell eingebaut mit dieser Tröte. Mhm. Was ich aber, die Tröte selbst ist, finde ich, ein relativ langweiliges Item, weil sie vor allem dazu dient, Sachen abzuwehren, auf eine Art und Weise, die nicht so spannend ist. Sie fordert zwar ein bisschen Skill durch das Timing, aber ansonsten ist es nicht so spannend. Trotzdem, Mario Kart 8 sah damals schon absurd gut aus. Wirklich eines der bestaussehendsten Spiele dieses Jahres. Und ich finde, heute sieht Mario Kart 8 immer noch fantastisch aus. Hatte sehr, 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 sehr gut designte Strecken mit dieser Hover-Mechanik, also dieser Magnetmechanik, dass du so dranklebst an den Strecken. Und richtig tolle Musik, die Präsentation war super. Was mir halt nur nicht so gut gefallen hat, war die Progression, weil du hattest ausschließlich Autoteile, die du freigeschalten hast. Und das finde ich nicht sonderlich spannend. Also die sind mir immer relativ egal. Ich brauche das tatsächlich nicht in meinem Mario Kart, dass ich mir aus drei Teilen meinen Kart zusammenstelle. Weiß ich nicht, bringt dir das irgendwie Befriedigung?
Das ist sehr lustig, weil ich habe wirklich gerade gestern das erste Mal seit bestimmt 5 Jahren oder sowas Mario Kart angeworfen, weil ich mir das, weil das mal selten im Angebot war und dann mir auch nochmal geholt habe. Genau diesen Gedanken hatte ich da auch, dass ich so dachte, ich hätte viel lieber, dass jeder ein ikonisches Kart einfach standardmäßig fährt, was zu seinem Charakterdesign passt, weil jetzt hast du halt so ein Mischmasch, wenn du dann, der eine fährt auf einem Motorrad und der andere fährt auf so einem Ding und nichts hat irgendwie wirklich mit dem Charakter was zu tun.
Ich fände halt gut, wenn man einfach auswählen könnte, weißt du, aus irgendwie zwei Sachen, einmal ein Kart, einmal ein Motorrad für jeden Charakter und das wäre fest designt mit festen Vor- und Nachteilen. Und ich mochte auch total aus dem GameCube-Teil die charakterspezifischen Items, die hier halt auch fehlen, die fehlten ja auch schon in den Vorgängern, sind in Mario Kart Tour aus allen Spielen ausgerechnet wieder drin. Und das ist so dieses Potenzial, was noch da war. Und der Battle-Mode war scheiße zu Release. Der ist heute auch viel besser. Und die DLC-Sachen, die dazu gemacht wurden, waren auch richtig toll. Inzwischen haben wir ja neue Charaktere, haben wir ja neue Strecken bekommen. Deswegen ist das momentan auf einem Stand, wo es mir noch mal besser gefällt. Damals habe ich dem, glaube ich, eine 8 von 10 gegeben bei Giga. Und das passt, finde ich, auch ganz gut zum Ursprungs-Release. Aber es ist halt trotzdem so ein Ding, wenn du das im Multiplayer spielst, ist das ein hervorragendes Spiel.
Ist es Mario Kart, ne? Dann kann man sich nicht gegen wehren, so wirklich.
Im Singleplayer gibt's halt nur, ne, du machst diese Grand Prix, aber hast im Endeffekt nicht so viel davon.
Ja.
Also du hast so wenig Progressionsmechanik. Es macht natürlich immer noch Spaß, weil das Spiel Spaß macht, aber ich wünschte, man hätte ein paar mehr Modi. Mhm. Ein bisschen mehr Modi-Vielfalt.
Richtig gut. Also ich finde es super lustig, dass wir gerade diesen Podcast nehmen, weil ich halt wirklich gestern das erste Mal seit sehr vielen Jahren auf der Switch OLED angeworfen habe.
Aber Switch OLED, da muss es ja auch toll
aussehen. Sieht super aus, ja. Kann ich bestätigen. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich hübsches
und
Spiel.
Und heute ist es auch das einzige Acknowledgement von Nintendo, dass es F-Zero mal gab, weil es F-Zero-Strecken gibt in dem Spiel.
Und ein F-Zero-Kart sogar, mit dem man fahren kann. Was einfach dieses blaue.
Der Falcon, genau, der Blue Falcon.
Ich glaube, dass das so heißt. Ich weiß es nicht. Ja. Du hast es ja gerade erst überprüft.
Erst
wenn es einer weiß, dann du. Ja. Also bei mir gibt es Mario Kart 8, leider nicht auf der Liste. Aber mein Platz 7, ist Platz 7, ist The Evil Within.
Wäre jetzt nicht dein Platz 8 dran?
Nee, das war dein Platz 7.
Ach stimmt, es war mein Platz 7. Mhm. Ja, right, sorry.
Mein Platz 7 ist The Evil Within. Das ein Spiel ist, was ganz viele Probleme hat, was ich sehr, sehr gerne mag.
Ich habe es mehrfach versucht und bin nicht reingekommen.
Haben wir schon ein paar Mal darüber geredet? Ich finde,
was für mich heute sehr viel Sinn macht, nachdem ich auch Resident Evil 4 durchgespielt habe, und das ist ja aus der Designschule von Shinji Mikami, nachdem er Resi 4 und noch diverse andere Spiele gemacht hat. Deswegen, heute ergibt das für mich dann retrospektiv auch Sinn, warum Evil Within bei mir dann nicht so zündet, weil das ist nicht die Art Resident Evil, die ich gerne spiele.
Ich mag aber Evil Within komplett dafür, dass es hat gar keinen Chill. Evil Within ist ja irgendwie, ich weiß nicht genau, ein Dutzend Stunden lang, 15 Stunden
voll
lang.
Lang.
Es ist super lang.
Ja.
Und es macht halt bis zum Letzten neue Sachen. Mhm. Es hört nicht, und zwar, das heißt, und das macht das Spiel jetzt nicht per se besser. Es fängt dann an, im letzten Spielviertel oder so, bist du einfach in einer großen Stadt unterwegs und bist dann einfach in dieser Stadt und musst dann Fallen legen und entschärfen und andere Leute damit umbringen. Und da wird es halt einfach straight up zu einem Actionspiel, wo du dann halt gegen andere, ich weiß gar nicht, ob es Leute oder Viecher waren, kämpfst und du dann die ganzen Traps überall platzieren musst. Mit Turret-Sektionen und wo es halt wirklich mehr mehr mit Call of Duty dann plötzlich gemein hat, als mit einem klassischen Horrorspiel. Und dann am Anfang schleichst du dich durch ganz, ganz klassische Horror-Dörfer und musst Gegnern ausweichen. Und dann hat es noch diese ganze, die ganzen Psychoterror-Aspekt, den es auch in seiner Inszenierung viel Raum bereitet, was super ist, weil es dadurch eine echt tolle Regie immer wieder in seinen Cutscenen, aber auch in seinem Gameplay hat. Allgemein, ich mag die Story und die Story-Präsentation ziemlich gerne, auch wenn die leider nie wirklich beendet wird in diesem Spiel. Die wird dann im zweiten Teil ganz okay fortgesetzt, aber leider auch nicht ganz oft. Also ich mag die Storytelling von 1 und 2 gemeinsam sehr gerne, aber sie lassen so ein paar Plot-Points für mich ein bisschen zu offen. Also ein Spiel, was ich total respektiere, wo ich total crazy finde, dass es das gibt, weil es so konfus ist. Es ist ein Horrorspiel, es ist ein Actionspiel, es ist Psychoterror, es ist ganz lustiger, irgendwie fast schon Tim Burton-Horror ab und zu. Es ist von allem ein bisschen was drin. Das ist zwar nicht per se durchgehend großartig, aber es ist immer unterhaltsam. Und das kann ich sehr wertschätzen.
Ich weiß noch, dass es damals voll die Debatte gab, auch wegen den Balken.
Stimmt, ja, das hat
bei dem PC Fälle. Dann auch schnell Mods, die weggemacht haben. Ich glaube, sie haben es auch offiziell irgendwann
angekündigt. Ich bin mir relativ sicher, dass es gepatcht wurde,
genau,
auch, dass man es rausmachen kann, wenn man will, dass es optional wurde. Es hatte zum Release dicke schwarze Balken oben und unten, um es filmischer werden zu lassen. Ich weiß auch nicht mehr, es könnte auch damit sein, damit es was zu tun gehabt haben, dass es für Framerate war, weil einfach weniger gerendert werden musste.
Ich glaube, das war Teil der Spekulation, aber offiziell war es, glaube ich, einfach der künstlerische Anspruch.
Denn. Nein, das muss alles, das wollen wir nicht. Das muss so aussehen, wie alle Spiele aussehen, I guess.
Spielst du es mit Balken?
Ich habe das damals mit Balken gespielt, ja. Ich bin da so voll so, wenn das euer Ding ist, das soll so aussehen, dann sure, mache ich. Gucke ich so. Ich gucke ja auch irgendwie dann einen Film, wenn der in 4:3 gedreht wird, dann gucke ich den auch in 4:3, dann will ich auch keinen 16:9 Patch.
Modden.
Also ich bin da jetzt nicht militant, dass ich sage, das darf man nicht verändern. Du
schneidest dann oben und unten noch mehr ab. Damit du wieder ein 16:9 Format
hast. Wie so Anime-Blu-Ray-Releases, wo sie das ständig machen. Das
passiert ja ziemlich oft.
Also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich da militant groß wäre und sagen würde, diese ganze Leute, die das fordern, sind so doof, lass sie doch machen, was sie wollen. Ich verstehe auch, dass du sagst, gib mir doch einfach den kompletten Bildschirm, aber ich bin auch durchaus ein Freund davon, dass sie einfach mal das versucht haben, so.
Ja, ich denke mir, wenn es als Option angeboten wird im Spiel selbst, ist es dann auch schon wieder Creator's Intent.
Was? Das verstehe ich nicht. Was,
wenn mir das Spiel offiziell anbietet, ist auch ohne die Balken zu spielen, dann ist das genauso Creators Intent für mich, wie wenn ich es mit Balken spiele.
Aber auch wenn das gegen deren Intent war, weil die das nur auf wegen Outrage gemacht haben?
Ja. Weil dann hätten sie ja immer noch sagen können, nee.
Sure. Da legst du das Wort Intent sehr strikt aus. Aber ich akzeptiere das. Das ist
auch nicht ganz ernst gemeint.
Tom, dein Platz 6, ich hoffe, der ist ernst gemeint.
Das ist The Wolf Among Us, das ich auch gerade erst nochmal gespielt habe. Da ist natürlich das Ding, die erste Episode fing eigentlich 2013 an, aber alle anderen kamen 2014, deswegen hoffe ich, gilt das als 2014.
Ich habe auch diverse, also ich habe jetzt zum Beispiel.
Ich habe nämlich bei eigentlich allen Spielen nachgeguckt, bis auf bei dem einen scheinbar.
Ja, ich hatte zum Beispiel Dreamfall, aber da erschien irgendwie die erste, das kam irgendwie bis ins Jahr 2016 raus, da habe ich dann gesagt, das machen wir nicht, aber sure. Also bei diesen Episodentiteln würde ich ja sagen, können wir machen, wie wir möchten.
Genau. Und jetzt kommt ja bald der zweite Teil, also bald.
Irgendwann kommt der zweite Teil.
Im nächsten Jahr kommt der zweite Teil raus und ich habe jetzt den ersten Teil mir nochmal geholt auf der PlayStation 4. Der war dann nämlich im Angebot für irgendwie 3 € oder sowas und habe die erste Episode nochmal ein bisschen gespielt und da nochmal gemerkt, wie ich sofort drin war in diesem Stil und der Musik und diesen wahnsinnig tollen Sprechern, die sie da haben. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die Story dann insgesamt immer noch so gut gefällt, wie sie mir damals gefiel, aber ich mag diesen Setup total gern. Für mich ist ja die Welt von Fables eine komplett neue gewesen. Und auch jetzt, ich habe die Comics mal versucht, aber dann auch das Comic-Format war dann einfach nicht so ganz meins, da ist mir das Spiel dann einfach lieber. Heute sehe das vielleicht auch nochmal anders aus, aber The Wolf Among Us, fand ich, war eines von Telltales besten Spielen. Und genau das, was ich auch haben will von Telltale, dass sie so ungewöhnliche Projekte umsetzen. Ja. So ein bisschen der gleiche Gedanke, den ich auch habe, wenn Marvel Filme macht, also dass wir jetzt sowas kriegen wie Moon Knight oder so, finde ich halt cool. So die Sachen, die man nicht sofort denkt, wenn man an Marvel denkt. Und das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen damals, auch wenn ich tatsächlich, ich könnte dir jetzt nicht die Story zusammenfassen.
Nee.
Von dem, was so alles passiert. Aber dafür ist es zu lange her, dafür habe ich das nicht mehr genau im Kopf. Ich kenne dir, also jetzt gerade kenne ich den grundlegenden Setup vor allem halt auch wieder, weil ich ja gerade erst die erste Episode nochmal gespielt habe. Aber da merke ich halt, wie viel Spaß das dann direkt macht, wie sie diese Märchenfiguren adaptieren in ihre etwas dreckigere Welt, die sich ja wirklich sofort aufs Maul geben.
Ja.
Und zwar auch richtig hart aufs Maul geben. Und das macht Spaß. Ist das
mit dem Axtman, mit dem
Waldmann? Ja, der Woodsman, der sich ärgert, dass er nur noch als Woodsman bekannt ist. Ja, das ist schön.
Es ist wirklich ein schönes Spiel. Da habe ich ja letztes Mal irgendwie schon drüber geredet, dass das nicht so einen großen Eindruck hinterlassen hat, aber ich erinnere mich, als ich es gespielt habe, hat mir das durchgehend auch gefallen. Ja. Und ich habe auch schon ein bisschen so einen Drive in mir, das vielleicht nochmal reinzugucken.
Ich merke aber auch, bei mir hat, glaube ich, viel mehr der Stil und dieser ganze Vibe hat einen Eindruck hinterlassen. Die Story scheinbar nicht so sehr und ich weiß nicht, ob das einfach nur an meiner Erinnerung liegt oder am Spiel selbst.
Ich meine mich zu erinnern, dass es einfach eine recht klassische Noir-Story halt ist.
Ich glaube aber auch.
Also ich glaube, du willst in so einer ersten Season oder einem ersten Berührungspunkt mit dieser Welt gar nichts anderes haben als etwas sehr Simples, was einfach diese Charaktere und das Szenario atmen lässt.
Exakt, sie wollten ja damals auch weitermachen, aber dann ist Telltale ja gestorben.
Aber sie sind wiedergeboren worden und können da zum Glück nächstes Jahr dann also einen neuen Versuch
starten. Das Telltale, das wiedergeboren ist, ist nicht wirklich Telltale, aber die Leute, die Wolf Among Us machen, sind die Leute, die Wolf Among Us gemacht haben.
It's complicated. Ja. Wir können uns aber darauf freuen. Das ist, glaube ich, das
genau, ja, das auf jeden Fall.
Mein Platz 6 ist Sunset Overdrive.
Ja, das dachte ich mir. Dem bin ich auch begegnet.
Das darf natürlich bei mir nicht fehlen. Ich werde die Fahne von Sunset Overdrive bis an mein Lebensende schwenken. Ist es, glaube ich, mein Lieblings-Insomniac-Spiel? Ja, nee, Spider-Man Miles Morales hat mir dann schon noch mal besser gefallen. Aber bis dahin gefiel mir Sunset Order wirklich am besten. Ich glaube, ich hätte gerne gehabt, dass sie haben ja danach noch mal eine PC-Version ausgebracht. Und ich hätte gerne gesehen, dass sie dann noch mal irgendwie dran gegangen wären und irgendwie dieses Tutorial entschlackt hätten. Ich glaube, das ist eine unrealistische Erwartung. Aber das ist ja ein großes Problem bei diesem Spiel, dass es einfach zu lange braucht, um dir seine Kernmechaniken an die Hand zu geben, sodass du halt die ersten 2-3 Stunden dieses Spiel spielst. Und du denkst so, ja, I guess, das ist fein, aber du bleibst halt oft stecken, du kommst nicht an irgendwelche Dinge dran, wo du eigentlich dran willst. Und es ist einfach ein bisschen zu langsam. Und wenn du dann aber das halt überbrückt hast und dann die Kernmechaniken hast, dann bist du halt konstant in Bewegung, berührst nie mehr den Boden und bist nur mit bunten Explosionen um dich schießend dabei, dutzende Gegner gleichzeitig niederzumetzeln. Es wäre halt so, als ob du in Spider-Man am Anfang irgendwie nur so langsam schwingen kannst so und dann nach und nach irgendwie über 4 Stunden erstmal lernen musst, wie du vernünftig und spaßig durch die Gegend schwingst. Und so sollte das nicht sein, so sollte man das nicht machen mit Skilltrees oder neue Einführung von Mechaniken. Ich mag auch den Humor. Da kann ich jeden verstehen, der sagt, das ist mir 5 Liegen zu viel. Aber ich mag das. Ich finde das hier irgendwie sympathisch. Aber auch wenn es so brachial ist, ich mag diese Art des Storytellings. Ich mag die Regie in seinen Cutscenes. Ich mag die Character Designs. Es ist so wunderschön bunt. Ich mag die Tower Defense Mission mit seinen bunten Fallen.
Das Setup war doch auch, dass so ein Energy Drink irgendwie Leute zu Monstern hat werden lassen.
Genau, ne? Es gibt einen bösen Energy Drink, den die Leute verwandeln. Genau.
Es hat Sega-Vibes, dieses Spiel. Es ist
absolut 1000%ig. Und genau, es ist auch auf genau die gleiche Art zu viel, wie viel von Sega zu viel war.
Ja, Sunset Overdrive ist bei mir auch so ein Spiel, wo ich müsste ich nochmal richtig reinsteigen. Ich habe ja die PC-Version, glaube ich, auch mal ein bisschen gespielt. Da habe ich mir die ganze Zeit aber auch ein Update für die Xbox-Version gewünscht, was wir ja leider nicht bekommen haben.
Man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall zur PC-Version greifen, weil die halt in ihrer Framerate deutlich besser ist oder auch in ihrer Schärfe.
So ein Spiel profitiert halt auch enorm von der zusätzlichen Framerate.
Von der Framerate, aber auch von der Auflösung, weil es sieht halt wirklich, ist ein wunderschönes Spiel, auch heute noch. Es sieht
sehr schön bunt. Okay, Sunset Overdrive ist bei mir ähnlich zu Infamous dann wahrscheinlich. Mhm,
genau, das sind die Äquivalente so ein bisschen.
Ja. Okay, dann sind wir jetzt bei
5. Deinem Platz 5.
So, also wenn der bei dir nicht auftaucht, wäre ich sehr verwundert. Es sei denn, ich habe mich wieder im Release-Jahr geirrt, nämlich D4.
Tatsächlich ist der nicht bei mir drin.
Nicht?
Nee. Da habe ich ein bisschen sortieren müssen.
Entschuldigung?
Es gab einen Kerngrund, das ist einfach, weil es die erste Episode ist oder die ersten 2 Episoden
also
ist, die
Unvollständigkeit.
Dann in die Unvollständigkeit. Wenn das weitergegangen wäre, wenn das eine komplette Erfahrung wäre, dann habe ich gar keine Zweifel, dass das hier drin wäre. Aber Also ich, vielleicht, wenn ich es ganz frisch gespielt hätte, das erste Mal mit dir zusammen, wäre es jetzt auch wieder hier drin, aber ja, deswegen habe ich
es. Ich habe es ja nicht mal selbst gespielt, also nur ein bisschen, aber
ich bin ganz begeistert, dass du es
hier drin hast. Wir haben es ja dann zusammen durchgespielt. Ja, von Svelry's Spielen ist das, von denen, die ich gespielt habe, ist das mein Lieblingsspiel. Mhm. Von der Story, die ich sehe. Und ich glaube, die Unvollständigkeit ist im Zweifelsfall sogar eher ein Vorteil, weil es hatte nicht die Gelegenheit, scheiße zu werden.
Das ist ein sehr guter Punkt. Die Transphobie konnte noch nicht
ja, oder irgendwelche anderen Fettnäpfchen in dir ja, hätte treten können.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Weil
da habe ich dir drüber nachgedacht.
Deadly Premonition 2 mag ich wirklich nicht sonderlich. Mhm. Deadly Premonition 1 mag ich auch nicht sonderlich. Mhm. Und dann ist die vor da mehrere Ebenen drüber und vor allem auch von der Inszenierung, von der ganzen Technik und dem Stil auch mehrere Ebenen drüber, finde ich. Das hat richtig Spaß gemacht, das mit dir und Leo zu zocken und das hat da halt schon ein bisschen einen Eindruck hinterlassen. Und das war so ein Ende, wo ich dachte, jetzt würde ich gerne mehr sehen.
Ja. To be continued.
Das zu schaffen, das ist ein großartiger Moment. Das zu schaffen ist halt überhaupt nicht selbstverständlich.
Nee.
Und es ist ja auch, es ist kurz, aber ja, aber nicht zu kurz, finde ich. Also es ist schon genug drin, als dass man da ein bisschen was hat, mit dem man sich beschäftigen kann und Richtungen, in die man spekulieren kann. Es ist natürlich super schade, dass es unvollständig ist und wahrscheinlich auch immer bleiben wird. Ja. Es sei denn,
nee,
Microsoft kaufen irgendwie
auch dann
Good Old White Owl Games. Wie heißen die?
White Owl Games White heißen Owl sie, glaube ich. Aber auch, ich glaube, selbst dann würden sie das nicht machen, damit sie die Four weitermachen. Ich glaube, das ist tot. Da müssen wir uns
Die Five.
Da müssen wir uns, glaube ich, einfach mit abfinden.
Ja, naja, aber trotzdem mag ich das Spiel. Und ich finde, unter den 2014er Spielen sticht es halt heraus mit seinem ungewöhnlichen Setup, mit seinem sehr auch ungewöhnlichen Gameplay und diesen Charakteren, die wirklich einer weirder ist als der nächste. Ja.
Also, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dank dir nochmal die Möglichkeit bekommen haben, darüber zu reden. Das ist bei mir wirklich der Unvollständigkeit halb geschuldet. Ich habe auch drüber nachgedacht mit Broken Age. Da kam der erste Part auch in 2014 raus. Und wenn ich richtig erinnere, der zweite Part in 2015. Und ich habe mir gedacht, okay, der erste Part war ja auch der bessere. Vielleicht gibt es aus der Perspektive Sinn. Aber wenn es so unvollständig ist, auch weird.
Ich ärgere mich gerade im Nachhinein, dass ich die vor Ich möchte gerne Jazzpunk im Nachhinein auf Platz 5 legen und die vor auf Platz 4.
Das passt wunderbar zusammen, ne?
Ja, auch zu meinen anderen Spielen, die noch kommen.
Oh, interesting. Ich finde auch, dass die vor so weit oben ist. Also ich bin hellauf begeistert, Tom. Da haben sich all die Jahre mit Deadly Premonition 1 und 2 abmühen mit dir und Leo
nee, das hätten
noch
wir auch
gelohnt.
Wobei, ohne den Kontext wäre es vielleicht doch
sehr umso schöner schmeckte der Sieg am Ende.
Genau, ja.
Platz Nummer 5 bei mir ist Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes.
Ja, da habe ich auch überlegt. Aber dann dachte ich mir so, nee,
Ground Zeroes
war mir zu Also eigentlich so klein ist es ja gar nicht. Du kannst ja tatsächlich ziemlich viel Zeit da drin verbringen. Aber es ist halt, hat halt diesen Produktcharakter, weil es halt nicht mehr ist.
Es ist halt exakt wieder die gleiche Sache. Es ist unvollständig.
Ja.
Es ist, hat auch diese Unvollständigkeit. Und das
aber
ist dann
da zum Beispiel hilft die Vollständigkeit mir persönlich nicht unbedingt in der Wertschätzung. Weil ich mag ja die Story nicht von The Phantom Pain.
Ja, die Vollständigkeit vom besten Spiel aller Zeiten, ob die
also
wirklich
Vollständigkeit
hat,
auch in höchsten Anführungszeichen muss man dazu
Ach,
sagen.
Ach, na ja. Wenn mein Video kommt, Tom, dann wirst du auch verstehen, wieso ich das so liebe. Ja. Ground Zeroes, dass es trotzdem auf Platz 5 ist, obwohl es halt einfach so ein Prolog ist, sollte zeigen, wie sehr ich das alles liebe. Ich habe mir auch nochmal mein Review von damals angeguckt, das ich bei Giga gemacht habe. Das geschriebene Review konnte ich nicht mehr finden, wenig überraschend. Ach, aber
da gab es eine Video-Review zu.
Genau, ich habe dazu so eine vom Greenscreen eine Video-Review gemacht und habe da bereits den Punkt getätigt, dass es halt keine kurze Demo ist, sondern dass du hier wirklich ordentlich Zeit drin verbringen kannst, wenn du denn möchtest. Und ich also wollte
Kojima
das.
Retten kannst.
Kojima retten. Du kannst so viele Nebenmissionen, dumme Nebenmissionen machen. Aber bei mir hat auch damals einfach diese unfassbar abgefuckte Story mit dem Setup unglaublich gut funktioniert. Und ich blick da auch heute so ein bisschen zwiegespalten drauf, weil es macht ja wirklich unfassbar abgefuckte Sachen. Und ich glaube, selbst wenn man noch nicht mal in das Detail geht, was da wirklich passiert, wir reden ja einfach über zwei Kinder, beziehungsweise eine Jugendliche und ein Kind, die halt in einem Kriegs, die in einer Gefangenschaft in irgendeiner Black Site gefoltert werden. Und du sollst die halt retten. Bekommst dann halt auch mit, was da so passiert ist. Und das ist halt, das ist so weit weg von dem, was Videospiele normalerweise so machen. Und dann geht's noch 5 Schritte weiter und die hätte es nicht machen müssen. Viele dieser Schritte sind überflüssig gewesen.
Ja, da fehlt auch, finde ich, das Fingerspitzengefühl. Also
komplett.
Nicht mal unbedingt, also Ground Zero ist schon auch ein bisschen, aber vor allem dann dem Hauptspiel. Das stimmt. Weil wenn du dann solche krassen Sachen, die da passieren, nimmst und da Quiet gegenüberstellst, da bist du dann schon so am Stirnrunzeln.
Ground Zeroes ist viel übler in seiner, also viel hoffnungsloser und ernster in diesem Punkt als Phantom Pain in seiner Hauptstory. Ne, wie du ja sagst, mit Quiet, aber auch mit Skullface und allem drum und dran, das ist ja ein viel größerer Part in Phantom Pain als in Ground Zeroes. Und ja, das hätte es nicht gebraucht im Endeffekt, aber als ich es aktiv gespielt habe, war ich halt wirklich absolut drin und habe da mitgelitten und habe mir jede Kassette angedacht und mir, holy shit, ich kann nicht glauben, dass der sich das einfach traut, das hier zu machen, und das ist unfassbar crazy. Und das sind ja auch Charaktere, die mir ans Herz gewachsen sind, um die es hier geht, mit Pass und mit, ich habe den Namen leider vergessen von dem Jungen, weil es jetzt schon wieder viele Jahre her ist, aber das sind ja Charaktere aus Peace Walker, ich glaube vielleicht sogar aus Portable Ops, aber auch da bin ich mir nicht so sicher, auf jeden Fall aus Peace Walker, sehr, sehr wichtige Charaktere. Und da dann halt diesen Epilog zu Peace Walker und Prolog zu Phantom Pain zu sehen, das hat mich sehr, 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 sehr doll beeindruckt, und spielerisch hat es mir halt gezeigt, das könnte das Beste sein. Und für mich hat sich das dann ja auch bewahrheitet. Also ein Appetizer auf die beste Art.
Ja, wirklich ein Appetizer. Und halt auch ein Technik-Showpiece, weil das ist heute noch, sieht das toll aus.
Ja.
Also Metal Gear Solid 5 ja sowieso, aber auch die Inszenierung, das war ja auch als One-Shot gedreht bereits dort, soweit ich weiß. Und ist richtig, richtig cool. Es ist so schön, diese Engine einfach.
Oh ja.
Und so flüssig, so smooth alles.
Ich glaube, man kann auch recht argumentieren, dass halt das besser inszeniert ist als Phantom Pain, weil also in Phantom Pain gibt's halt ein paar Szenen, die wegen dieses One-Shot-Aspekts ein bisschen scheiße sind. Weil also es gibt eine Szene, über die sehr mimified wurde, finde ich zu Recht, in Phantom Pain, wo halt er einfach nur Shot gegen Shot machen will. Also du siehst das Gesicht von dem einen Charakter und dann siehst du das Charakter von dem Gegenüber und dann wieder das vom Vorherigen und dann wieder das Gegenüber. Ganz klassische Inszenierung in einem Gespräch zwischen zwei Leuten. Aber er wollte keine Cuts machen und deswegen rennt die Kamera wackelnd die ganze Zeit zwischen diesen beiden Charakteren her. Also die wuscht dann so rum und dann wackelt sie, als ob der Kameramann zu dem hinrennt, und dann sagt er was und dann wuscht die Kamera wieder rum und er sprintet wieder zurück zu Snake und dann sagt er noch was, und das ist halt super dumm.
Ja, es ist aber auch so dieses, also One-Shot-Inszenierung ist cool.
Oft selbst.
Aber genau, sehr schnell selbst, sehr, sehr schnell dieses, okay, können wir das mal für den ganzen Film machen?
Genau.
Können wir das für das ganze Spiel machen? Und bei einem Film ist es halt was anderes, weil der geht 2 Stunden oder anderthalb oder 2,5 oder so. Aber ein Spiel?
Deswegen würde ich ja sagen, dass es in Ground Zeroes noch besser funktioniert hat, weil da
hattest du
ausgewählte Situationen, das war nicht dieses gigantische Spiel, wo alles dann in dieses Ding reingezwängt werden musste, sondern diese ist ja auch eine intime Geschichte, die in Ground Zeroes erzählt wird, die ließ sich da auch wunderbar.
Ich denke halt auch an God of War oder sowas. Ich finde, das ist so ein Schwachsinn zu sagen, wir machen hier einen One-Shot draus.
God of War würde ich auch sagen, das ist ein ganz offensichtliches Beispiel dafür, wo es keinerlei Vorteile hat, sondern einfach selbst
wird. Ich finde auch diesen Immersionsgedanken einfach total falsch, weil das trägt nicht zu meiner Immersion bei. Wenn ich das Menü öffne, wird zwar kein Schnitt gemacht, aber ich habe trotzdem ein riesiges Menü vor der Nase. Da bin ich genauso raus aus der Welt.
Ja. Inszenierung ist nicht immersionsbrechend. Ich weiß nicht, wer sich das als erstes gedacht hat, dass wenn ich cool inszenierte Szene sehe, denke, ah, scheiße, ist ja gar nicht echt. Die Kamera hat sich jetzt geschnitten. Aha. Also ich weiß nicht, was das soll. Das klang für mich immer wie ein Marketing-Sprech.
Und dadurch sind vor allem in jetzt abgedateten Versionen die Ladezeiten trotzdem immer noch alle genauso lang, weil wir immer diesen Gang machen mussten. In God of War meine ich jetzt. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ground Zeroes bei dir auf Platz 5.
Jetzt würde eigentlich dein Platz 4
kommen. Genau, den hatten wir schon.
Aber das war ja, was war das nochmal?
Jazzpunk, also, ne? Jazzpunk, aber eigentlich die 4.
Ach so. Ich markiere es aber mal einfach mal als Jazzpunk für mich, weil ansonsten explodiert mein Kopf. Dann komme ich doch zu meinem Platz 4. Das ist ein Spiel, was aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz komplett wirkt, aber da kam danach nie noch etwas, weil das war das komplette Spiel, nämlich Titanfall. Ist bei mir auf Platz 4, ist nur ein Multiplayer-Spiel gewesen. Und das war damals schon recht unüblich. Und dass das trotzdem bei mir auf Platz 4 ist, als Multiplayer-exklusives Mehrspiel, First-Person-Shooter-Gedöns, sagt, glaube ich, sehr viel aus. Ich glaube auch nicht, dass ich allzu lange darüber reden muss, weil wir schon in sehr viel, sehr großer Ausführlichkeit über Titanfall gesprochen haben. Vor allen Dingen dann aufgrund von Titanfall 2, die ja viele der Versprechungen, die Titanfall so gemacht hat, was könnte hier noch kommen, wirklich eingelöst
Wobei hat. Wobei Titanfall doch nicht mehr versprochen hat, als es dann war, oder?
Nee, ich mein, das sollte ich, gut, dass du fragst. Also ich meine, es ist nicht so, dass eine Person mehr versprochen hat, als kam, aber das Gameplay von Titanfall macht so viele Versprechungen, was hier noch möglich wäre mit einer inszenierten Kampagne, denn der Multiplayer ist in sich besser inszeniert als einige Einspielerkampagnen, einfach weil dieses Gameplay und diese Bewegungsoptionen so großartig waren.
Und das war ja auch ihr Verkaufsargument, oder so ein bisschen haben sie doch davon geredet, dass sie inszenierte Multiplayer-Schlachten machen, weil sie die Story darüber so ein bisschen erzählen wollen. Und das war dann eher so ein bisschen,
Eine Story wurde dadurch nicht erzählt.
Nicht wirklich relevant.
Überhaupt nicht. Es war eine coole Inszenierung. Ne? Du bist dann halt, du hast halt einen Kontext bekommen und hattest halt vor allen Dingen diese ganz, ganz vielen KI-Leute, die ebenfalls auf den Maps herumgerannt sind.
Aber ich weiß auch, wie cool ich das Spiel fand. Ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Ne? Dadurch, dass es dann nur Multiplayer war, konnte es mich halt nicht ewig an den Bildschirm binden. Da war Titanfall 2 dann auch eher so meins. Aber die Grundfantasie war super cool, dieses akrobatische On-Foot-Gameplay, dann gepaart mit dem Mech-Gameplay und diesem Standby for Titanfall. Und dann kommt das Ding runtergeknallt. Das ist eine coole Idee.
Großartig.
Ja. Großartig. Und passt auch sehr damals zu sowas wie Pacific Rim oder so.
Stimmt. Guter Punkt.
Zu diesem Gedanken.
Guter Punkt.
Okay, dann kommt jetzt mein Platz 3.
Wir sind in die Top 3
angekommen. Mit einer 3 im Titel, nämlich Drakengard 3.
Oh shit, das war das Jahr?
Das war.
Scheiße, das habe ich nicht gesehen.
Das Drakengard, ja. Das ist 2013 in Japan erschienen, aber 2014 bei uns. Und ist ein Videospiel, das rein aus Gameplay-Perspektive in seinem Kampfsystem nur okay ist, dann in seinem Pacing wirklich nicht so gut ist. Und wie viele der Yokotaro-Spiele aus dieser Zeit und vorher halt sehr grindy wird. Mhm. Aber mein Gott, hat das einen Sinn für Humor und für Charaktere und für Dialoge und für Timing. Das ist nicht ohne Grund eines unserer meist gerewatchten Time-to-3-Let's Plays, weil das so einen Spaß gemacht hat, das auch zusammen zu erleben und überrascht zu werden an so vielen Stellen. Und darin ist ja Yokotaro richtig gut, einen zu überraschen mit der Story. Aber in dem Fall, also Drakengard 3 würde ich schon wirklich als Comedy und danach das eigentliche Genre bezeichnen, weil es ist ein Comedy-Fantasy-Spiel. Mhm. Und so viele davon gibt's nicht.
Das ist sehr, sehr wahr.
Weil das ist so absurd, was für Jokes dieses Spiel immer wieder macht.
Und so, das war so unerwartet.
Wirklich, weil Drakengard 1 und 2 sind was ganz anderes.
Suche mir einen Witz in Drakengard 1 und bringe ihn zu mir, bitte. weil ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe tatsächlich in meiner, ich weiß, wieso ich es nicht gefunden habe, weil ich zunächst bei Metacritic mir alles sehr ausgeguckt habe und dann bei Wikipedia. Und bei Metacritic wird es irgendwo auf Seite 580 angekommen sein. Du hast da eigentlich alles zu gesagt. Es ist halt ein furchtbares Videospiel. Das ist ein wirklich mieses Videospiel.
Aber würdest du furchtbar sagen, wirklich?
Ja. Also in der Version, wie man es nur spielen kann, ist das wirklich ziemlich furchtbar, weil das Kampfsystem ist so gut wie non-existent, aber es ist okay, also I guess es ist da
und
es
funktioniert. Ja, man schnetzelt sich so durch, ne?
Genau, aber also viel simpler als selbst irgendein Warriors-Game oder so, also da ist fast nichts, was in irgendeiner Art und Weise dir Tiefe gibt. Und dann ist das aber alles noch fast unspielbar durch ihre
Framerate. Ja, die Performance ist das, was es, finde ich, auch noch sehr runterzieht und der finale letzte Boss ist eine Dreistigkeit sondergleichen und ich wechsle immer zwischen Verachtung und Respekt.
Bei mir ist es nur Liebe. bei mir ist es wirklich nur Liebe, weil das, also Drakengard ist halt diese Serie.
Ich musste es ja nie machen, ich habe ja wirklich dir nur zugeguckt.
Ja, und ich habe es ja auch live, ich habe es ja im Let's Play auch nicht geschafft.
Nee, genau.
Aber ich habe es vor dem Let's Play alleine zu Hause geschafft. Ich bin einfach auch so dreist, ich ersetze Super Time Force, ich ersetze nicht Super Time Force durch Dingen, sondern ich setze
Shadow of War.
Wie heißt denn das? Ja, genau. Ich mache einfach Shadow of Mordor weg und setze stattdessen Drakengard 3 auf meine 9.
So,
warum denn nicht? Wir können machen, was wir wollen. Was hast du Drakengard 3 von dir?
Bitte?
Was hast du zu Drakengard
3 von dir? Genau, ja, also mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht.
Wir haben sehr viel über Drakengard 3 geredet.
Ich weiß, dass ich mir damals im Square Enix Store, und ich glaube, du auch, diese Special Edition geholt habe, wo noch dieses Buch dabei ist.
Und hast du auch?
Eine Packung von, wo kein Spiel drin ist, weil es nur ein Download-Spiel war. Das ist sehr lustig.
Ja, das ist eine sehr schöne Packung und ein sehr schönes rotes Buch dabei. Ja, das stimmt. Gibt es auch diverse DLCs dazu, die mittlerweile, glaube ich, nicht mehr gekauft werden können. Bin mir nicht so sicher.
Ich glaube, ich habe die aber.
Ich glaube, ich habe die auch. Ich weiß nicht, ob ich je gespielt habe, aber ich habe sie. Meine Platz 3 haben wir jetzt auch erreicht. Und ich habe hier ein bisschen ein Konundrum gehabt. Denn auf Platz 3...
Darf ich noch eine Sache sagen?
Oh ja, bitte.
Bitte Square Enix, Nier Automata ist so erfolgreich, warum nicht das remastern? Warum nicht eine Drakengard Collection machen?
Ja.
Weil Nier haben wir jetzt bekommen.
Ich spiele zu
schlecht. Und das ist schon super.
Ich glaube, ich spiele sie einfach zu schlecht.
Ja, maybe. Das kann sehr gut der Grund sein, dass sie sich denken, ach nee, das.
Du müsstest sie halt.
Da werden die Nier-Fans alle dran abprallen.
Ja, klar, du müsstest halt dieses Remaster-Remake wie bei Nier 1 machen, dass du wirklich das Kampfsystem auch angehst. Aber wenn du Drakengard 1 remasterst und in einer höheren Auflösung auf dem Markt wirst und dann sagst, von den Macher von Nier, da wirst du, also da brennt, glaube ich, das Hauptquartier von Square Enix danach. Und vor allen Dingen hast du, glaube ich, du könntest damit, glaube ich, sogar der Nier-Franchise schaden. Also, glaube ich wirklich.
Vielleicht ist es doch besser, dass man's da lässt, wo es ist.
Also, ich finde es großartig. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Aber aus einer Geschäftsperspektive kann ich es schon verstehen. Okay, so. Jetzt kommen wir zu meiner Top 3. Also, ich habe ein kleines Problem hier mit meinem Platz 3. Ich habe nämlich mir jetzt einfach. Also ich habe auf meiner Liste zwei Spiele stehen auf Platz 3, die zu einer Franchise gehören. Denn das ist eine Serie, die in Japan bereits früher rauskam. Und dann kam der erste und zweite Teil innerhalb von einem Jahr beide gleichzeitig raus. Und mittlerweile wird dieses Spiel auch fast nur noch in Doppelpacks, also mit diesen ersten beiden Teilen zusammen verkauft, nämlich Danganronpa. Ist das. Danganronpa 1 und 2
wirklich im gleichen Jahr?
Ja, Danganronpa 1 erschien Anfang und Danganronpa erschien im September 2014.
Ach du Scheiße.
Weil die halt in Japan schon länger draußen waren, zumindest der erste Teil. Ich hatte das auch überhaupt nicht so in Erinnerung. Deswegen habe ich einfach mal Danganronpa 1 und 2 aufgeschrieben, weil also exakt Danganronpa 1 und 2 und heißt auch so, gibt's auch als eigenständiges Spiel heutzutage. Und es ist ja auch, also es ist ja ne, wie viele dieser Art von Spielen, ein sehr, sehr ähnliche Spielerfahrung. Wenn ich wählen müsste, würde ich den zweiten Teil nehmen, weil der in seiner Erzählung so unfassbar crazy ist. Wurde da nur noch mal überboten von Danganronpa V3. Ich mag aber auch das Setting vom zweiten Teil sehr gerne. Du bist da auf einer Insel unterwegs, was völlig anderes als das Schulsetting des ersten Teiles. Und es gibt so ein 1, 2, 3 Charaktere aus dem zweiten Teil konkret, an die ich mich bis heute noch sehr gut erinnern kann, obwohl es jetzt wirklich schon viele, viele Jahre her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Diese Danganronpa 2 hat dieses Franchise so für mich geöffnet nochmal. Der erste Teil macht schon viel mehr, als du in den ersten 2, 3 Stunden erwarten würdest, was dieses Spiel machen würde in seinem Plot. Aber der zweite Teil treibt das dann nochmal so hart auf die Spitze. Und der dritte Teil mit dem Anime bringt das dann alles so konsequent zum Explodieren, dass ich da, also selten hatte ich vor einem Erschaffer einer Serie so viel Respekt wie vor dem Macher von Danganronpa, wie er das dann auch beendet hat. Das ist absolut sensationell. Und der zweite Teil war ja der perfekte Schritt dahin mit all seinen Meta-Jokes und die Meta-Storytelling auch. Absolut, absolut großartig. Wer irgendwas für Visual Novels oder Phoenix Wright-ähnliche Courtroom-Battles noch sehr andere Art anfangen kann.
Sehr, sehr anders.
Sehr anders, aber ich würde jedem empfehlen, zumindest mal einen Blick reinzuwerfen.
Ja.
Gibt's ja mittlerweile auch auf allen Plattformen. Ist vor kurzem jetzt gerade auch auf der Switch erschienen.
Genau. Ja, mir ist das zu viel.
Verstehe ich sehr.
Ich habe es ja auch mehrfach versucht mit Danganronpa 1, aber es ist mir zu viel. Mhm. Selbst das schon. Und wenn ich dann höre, dass es noch viel, viel mehr wird.
So viel mehr.
Es ist ja auch bei der Zero Escape-Reihe so, je abgedrehter es wird, desto eher verliert es mich eher, weil mir dann die Nachvollziehbarkeit flöten geht. Und bei mir ist bei Danganronpa noch so, dass ich den Stil jetzt auch zwar jetzt nicht schlimm finde oder so, aber es ist einfach nicht so ganz meins.
Ja, verstehe ich gut. Also da bin ich mir auch sicher, dass dann der Weg, den Danganronpa eingeht, dann auch dir nie, glaube ich, nicht so gut gefallen würde. Allein das Ende vom ersten Teil würdest du wahrscheinlich sagen, oh, bye, I'm out. Ja, weil das ist halt wirklich insane, was sie da einfach am Ende machen und sagen, this is the world. Aber als jemand, der auf diesen abgefahrenen Scheiß wirklich sehr, sehr doll steht, würde ich jedem empfehlen, da zumindest mal einen Blick drauf zu werfen.
Sehr gut. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Auch da eine 2 im Titel, nämlich Dark Souls 2, das 2014 erschienen ist. Und das zwar sehr viel kritisiert wird, gerade in den Folgejahren, aber bei mir immer noch sehr weit oben ist in meiner Wahrnehmung, weil ich das Spiel damals auch, das war ja meine erste Solo-Dark Souls-Erfahrung, wo ich das Spiel gespielt habe, ohne vorher was dazu zu wissen. Weil ich habe das auf einer Debug-Konsole durchgespielt. Da ich war wirklich an Stellen im Spiel, wo ich nicht wusste, was ich machen soll,
ja,
und konnte auch niemanden fragen.
Ja.
So. Und dann habe ich mich halt alleine durchgebissen und das hat dann auch geklappt. Aber das war eine ganz wunderbare Erfahrung, sich so alleine da durchzuwurschteln und einen Sinn von Errungenschaft, als ich es dann auch geschafft habe. Das hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und im Nachhinein, jetzt ist es schon so, dass bei mir dann auch natürlich das Spiel so ein bisschen gefallen ist im Vergleich zu den anderen Spielen. Ich finde Dark Souls 1 ist ein besseres Spiel. Ich finde auch Dark Souls 3 ist insgesamt ein besseres Spiel, auch wenn mir die thematische Seite von Dark Souls 2 zum Beispiel besser gefällt als die von Teil 3. Aber spielerisch, gerade die Bosse in Dark Souls 3 sind nochmal so ein großer Step-up. Dark Souls 2 konnte ein bisschen was wieder gut machen mit den DLCs. Weil da wird es teilweise richtig, richtig gut, auch auf einem Niveau, das, glaube ich, wo viele sich einigen würden, dass es heute auch immer noch richtig toll ist. Und
teilweise aber auch noch mal schlechter als im Hauptspiel, finde ich. So gerade diese Ice-Area und so, da habe ich mir ein paar Mal, es sind spezifische Sektionen.
Genau, es gibt halt so quasi Multiplayer-Sektionen in den DLCs, die sind schwach sind, weil wenn du die Solo machst, machen sie schlicht keinen Spaß.
Du weißt es oft nicht, du rennst in eine Richtung.
Ja, genau.
Und da ist dann so ein Boss, denkst du so, warum ist der unbesiegbar?
Und das sind dann auch oft recycelte Bosse.
Ja.
Aber wenn man das ausklammern würde, dann funktionieren die trotzdem. Ja, ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung dafür, dass das so eingebaut ist, wie es eingebaut ist.
Ja, aber gerade dieser Endboss vom Frostgebiet, der damit auch so ein bisschen Endboss von der gesamten Dark Souls 2 Erfahrung war, ist insane.
Ich mag auch den Drachen aus dem Sunken-Tempel sehr gern. Da sind coole Sachen dabei, oder den Fume Knight. Und die Designs, die funktionieren halt richtig gut, aber es ist eben, Dark Souls 2 ist so ein durchwachsenes Spiel. Ne? Du hast halt auch richtige Tiefen in dem Spiel, wo einfach Sachen drin sind, die sehen nicht toll aus und machen nicht sonderlich viel Spaß. Gerade wenn du es dann in einem neuen Playthrough nochmal machst. Beim ersten Mal ist es ja immer so dieses, oh, was kommt jetzt hier als nächstes? Und ich bin immer extra vorsichtig und alles ist neu. Und oft kann man es dann im Nachhinein ein bisschen besser einordnen. Nichtsdestotrotz ist es bei mir so weit oben, dass ich es jetzt immer noch auf den zweiten Platz tun würde. In seiner Urfassung, nicht in der Scholar of the First Sin-Fassung. Weil da gefallen mir die Gegner-Placements nicht und die Item-Placements gefallen mir auch nicht. Weil das ist einfach nur schwerer gemacht, um es schwerer zu machen, nicht um es besser zu machen.
Ich möchte das so stehen lassen.
Ja.
Ich kann da nichts Positives zu sagen, weil ich finde, mit zunehmendem Jahr, ich habe mich sehr dafür einfach abgefunden, dass ich einfach Dark Souls 2 nicht für ein gutes Spiel halte, straight up. Ich gehe zu diesen Spielen fast allen regelmäßig zurück. Ich habe gerade gestern erst wieder Dark Souls 1 gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder in Dark Souls 2 zurückzublicken, weil das alles für mich so ein bisschen depressing ist. Der Gedanke an Dark Souls 2 deprimiert mich regelrecht.
Ich komme nach Majula und bin immer sofort versöhnt.
Die Musik von Majula ist ganz gut, aber dadurch, dass das so wenn ich dann in den Horizont blicke und diesen Turm sehe, der da nicht sein kann, dann will ich direkt wieder ins Wasser springen.
Der Heidetower, oder was meinst du? Ja, perspektivisch macht der nicht so viel Sinn, ja, das stimmt.
Das ist aber nicht, also für mich natürlich, das ist natürlich mehr kein auf hohem Niveau. Es hat mir einfach spielerisch nicht so viel Spaß gemacht.
Es fühlt sich auch wirklich anders an.
Es fühlt sich
Dark Souls 1 und 3.
Sehr anders an, ja. Was aber auch nichts Schlechtes erstmal sein muss.
Aber was ist ein gutes Dual-Wielding?
Hat das Dual-Wielding? Das erste Spiel, was Dual-Wielding hat? Cool. Pretty cool. Jetzt kommt mein Platz 2, ne?
Genau.
Mein Platz 2 ist Bayonetta 2.
Ey, auch eine 2.
Ist das was?
Auch eine 2.
Ach so.
Weil ich habe Dark Souls 2. Ja, ich habe es leider nicht durchgespielt, immer noch nicht. Sonst wäre das bei mir sicherlich auch irgendwo mit drin. Weil da habe ich nämlich überlegt, aber dann dachte ich mir, nee, ich will jetzt eigentlich nichts reinnehmen, wenn ich so viele Spiele habe, die ich auch wirklich durchgespielt habe. Und deswegen.
Ich dachte tatsächlich gerade, dann ist bei ihm ja Bayonetta auf Platz 1 und dann ist mir eingefallen, nee, warte mal, er hat das ja gar nicht richtig viel gespielt. Bayonetta 2, einerseits ein besseres Spiel als Bayonetta 1, andererseits aber zu bekannt, als dass es mich so begeistern konnte wie Bayonetta 1. Das war, glaube ich, auch das, was ich damals so im Test im Kern rüberbringen wollte. Ich glaube,
bei Bayonetta 3 wird das nicht der Fall sein, wenn ich mir den Trailer angucke.
Ich glaube, bei Bayonetta 3 wird es allein schon deshalb nicht der Fall sein, weil es so lange jetzt her ist.
Das ist auch ein guter Punkt.
Wenn ich exakt noch mal Bayonetta 1 bekomme, dann bin ich so, hell yeah. Bei Bayonetta 2 war ich von Anfang an so, oh, das ist cool. Ich verstehe es aber nicht so, also ich brauche das, glaube ich, jetzt nicht sofort eigentlich unbedingt. Und bei Bayonetta 3 bin ich aber wirklich, gib mir das, ich brauche das.
Ich finde es so lustig, dass wir Nintendo von allen Firmen zu danken haben, dass so eine Franchise wie Bayonetta weitergeht.
Und ich bin sehr dankbar, dass Nintendo das gemacht hat. Ich glaube, man sollte nichts unterschätzen, wie viel besser Bayonetta 2 aussieht als Bayonetta 1, und zwar einfach in seinem Artstyle. Bayonetta 1 ist eine braune Suppe, von Anfang bis zum Ende eine braune Suppe. Und das ist halt auch dieses Unreal Engine-Ding. Immer mal wieder hast du Farben, aber auch die sind braun.
Ja, aber ich würde jetzt nicht generell sagen vom Artstyle her, weil so Gegnerdesigns und
Bayonettas
Design und sowas. Genau, die Umgebungen sind oft sehr langweilig, aber trotzdem hast du viele Sachen drin, die sind schon wirklich saucool.
Du hast recht, ich hatte tatsächlich vor allem die Umgebungen im Kopf, weil die halt der riesige Unterschied sind, im zweiten Teil vor allen Dingen. Das geht ja direkt im ersten Level los.
Bayonetta 2 ist auch ein sehr viel helleres Spiel.
Genau, wenn du in diesem wunderbar hell erleuchteten diesem Brunnenplatz unterwegs bist, und das ist alles, also blau ist so eine Farbe, die ganz konkret überall da ist. Bayonetta 2 hat aber auch so ein paar Problemchen, vor allen Dingen, dass es sich ab und zu ein bisschen zieht. Du bist vor allen Dingen in der Hölle im zweiten Spielhälfte unterwegs, und da machst du einfach dann eine Zeit lang das Gleiche und spielst so sehr offensichtlich den Filler gerade dieses Spieles. Ist aber meckern auf hohem Niveau, weil Bayonetta 2 auf einer spielerischen Ebene einer der besten Character-Action-Titel ist, die man jemals spielen kann, und all die Stärken vom ersten Teil auch genauso im zweiten Teil vorhanden sind. Die Bosse sind unglaublich. Ich mag die Story immer noch nicht so richtig. Ich finde diese ganze Nummer mit dem Jungen, der mit den Karten, der ist ein ganz zentraler Charakter. Ich mag sein Design nicht besonders. Ich finde, das beißt sich voll mit dem Rest dieser Character-Designs irgendwie. Aber es wird dann halt wieder schön abgefahren. Aber seltsamerweise fand ich nicht ganz so abgefahren wie im ersten Teil. Also der erste Teil endet wirklich auf eine Art und Weise, wo du halt denkst, okay, wie wollen sie das jemals überbieten? Und das schaffen sie dann auch nicht so richtig im zweiten Teil. Deswegen ist es nur, mit Anführungszeichen, auf Platz 2. Das soll jetzt nicht zu negativ klingen. Ich gehe nur so ein bisschen auf die negativen Punkte ein, um mal zu erklären, wieso es nicht das Spiel des Jahres ist.
Stimmst du auch den Leuten zu, die sagen, dass es spielerisch einfach so ein bisschen schlechter ist als der erste Teil?
Das habe ich selbst nie festgestellt. Also da bin ich, glaube ich, zu wenig Experte, sondern spiele das dann einfach auf einer zu simplen Art. Ich habe ja Bayonetta 1 damals sehr gesuchtet und wirklich dann auch tief und die höchsten Schwierigkeitsgrade und so. Das ist aber wirklich lange her. Beim zweiten habe ich es auch nicht mehr gemacht. Deswegen, ich glaube, dass jedem, der es sagt, aber selbst erlebt habe ich es nicht. Nee.
Okay. Ja, interessant. Ich habe das halt ab und zu mal gelesen. Aber für mich wäre das halt auch total irrelevant, glaube ich, weil bei mir ist es ja so, ich kann ja auch DMC spielen und habe da richtig viel Spaß mit. Weil so, ich spiele ja die Spiele nicht dreimal hintereinander.
Genau.
Oder fünfmal hintereinander.
Und die Leute, die so richtig DMC lieben, für die ist halt der erste Run so wie wenn du Diablo spielst. Ne, das ist halt so das erste Mal durchgucken
wo man weiß, man macht das jetzt erst. Genau, jetzt steige ich erst richtig
genau
ein. Na gut. Soll ich zu meinem Platz 1 kommen?
Dann kommen wir hier jetzt zu deinem
Spiel des
Jahres, genau.
Das ist PT. Das ist einfach nur der Playable-Teaser zu Silent Hills, das es nie gab. Und zwar tatsächlich auch mit einigem Abstand. Weil ich habe so auf diese Spieleliste geguckt und dachte mir so, okay, PT ist auf jeden Fall ganz oben. Und dann kamen so die anderen Spiele dazu. Und PT wurde dann nie von verdrängt. Weil, das haben wir ja schon im Horrorspiel-Podcast gesagt, es ist für mich mit neben Silent Hill 2 zum Beispiel die beste Horrorspielerfahrung, die ich je hatte. Und bisher kam da noch nichts annähernd dran. Mhm. Also seit PT auch wirklich nicht mal im Ansatz da dran. Deswegen, da habe ich so großen Respekt vor, wie viel hier geschafft wurde mit so augenscheinlich geringen Mitteln. Aber eigentlich steckt ja dann doch ziemlich viel drin in PT. Man hat zwar relativ dann schnell durch. Ich meine, wenn man blind einsteigt, kann man schon eine Weile spielen, aber trotzdem, wenn du es jetzt nochmal spielen würdest, bist du ja nur eine Stunde dran oder sowas. Aber ich habe auch so großen Respekt davor, dass die Art und Weise, wie hier der Horror geweckt wird, mit diesem einerseits dieser Nahbarkeit durch dieses nachvollziehbare Szenario, du bist einfach nur in einem Apartment drin und ist alles sehr erkennbar so, sehr echt. Und dann aber diesem Spuk, der passiert. Einerseits wird mit der Story
Das klingt so cute.
Ein Spuk. Naja, mit der Story, die angedeutet wird über das Radio und so von der Familie, die dort gelebt hat und dem Schrecken, der da passiert ist und dann eben auch der tatsächlichen Erkenntnis, dass eine Präsenz da ist, die sich dir auf verschiedene Arten, die nicht immer gleich sind, bemerkbar macht.
Ja.
Und das funktioniert bei mir jedes einzelne Mal wieder. Mhm. Und dass das geht, ist verrückt.
Es ist wirklich verrückt. Ich glaube, ich habe es bei mir nicht auf der Liste, weil es dann für mich so als Erfahrung abgespeichert wurde, nicht als Spiel, als eigenes. Das ist aber, ich sage nicht, dass das kein Spiel ist. Ich will auf gar keinen Fall das ist kein Videospiel-Diskussion hier anregen. Ich glaube, das ist nur der Grund, warum es bei mir dann bei der Liste irgendwie nicht so richtig relevant war. Ich habe aber auch, also für mich, damit PT als eigenes Ding so empfehlenswert wird und so richtig gut ist, da fehlt mir dann auch wirklich das, worauf es halt mal hinaus, drauf hinauslaufen sollte. Das ist ein Projekt, was mit so einem großen weinenden Auge auch immer verbunden sein wird.
Auf jeden Fall, ja.
Wo so viel Potenzial noch war. Was
irgendwie schon fast wieder zum Horrorgedanken passt, aber ja. Ich finde, es erzählt halt trotzdem eine relativ geschlossene Geschichte mit
Das habe ich wirklich nie so erlebt,
Mit der Familie, über die du halt diese Details erfährst. Und du kannst ja schon ganz gut zusammenpuzzeln, was da passiert ist. Du kriegst natürlich jetzt keine Auflösung im Sinne von, okay, jetzt ist alles gut oder so. Sondern es bleibt dann so
Das wäre ein gutes Ende.
Es bleibt dann so in der Luft hängen. Ja. Und es endet ja nun mal mit einem Trailer für Silent Hills im Wesentlichen. Und da das ist natürlich unbefriedigend und wird es immer bleiben. Aber ich habe so Respekt vor dieser Art. Also das ist das weinende Auge, ist natürlich die Art und Weise, wie du hier denkst, okay, sie haben hier schon so viel geschafft, was hätten sie alles schaffen können? Und in unserer jetzigen Wahrnehmung wird das halt immer das perfekte Horrorspiel sein, das wir nie bekommen haben. Aber das wissen wir ja nicht. Auch es hätte ja sein können, dass Silent Hills gar nicht gut wird.
Es hätte sein können, dass je mehr Hideo Kojima geschrieben hätte, es immer weniger an Faszination bekommen hätte. Das soll ja möglich sein, dass das manchen Leuten so geht. Dass Hideo Kojima manchmal auch ein bisschen überschreibt.
Alles, was wir gesehen haben und auch diesen Trailer, den es dann noch gab für Silent Hills, das sah alles hervorragend aus.
Ja. damit hätte er dann wirklich mal zeigen können, ob er dann auch wirklich so diese Zurückhaltung beweisen kann, weil PT beweist eigentlich oder scheint zu beweisen, dass er es kann.
Ich finde ja, also ich mag ja die Story von Death Stranding nicht sonderlich gern insgesamt. Sie wird mir dann doch zu albern wieder und zu dumm. Was mich in Metal Gear Solid bis auf zum Schluss nicht wirklich gestört hat. Ich finde ja, Metal Gear Solid ist wirklich eine tolle Spielerei.
Ja.
Und bei Death Stranding stecken aber richtig tolle Sachen drin.
Oh ja.
Da sind Gameplay- und Story-Zusammenkünfte drin, die finde ich richtig toll. Da sind Charaktere drin, die gefallen mir auch. Da sind Momente drin, die finde ich richtig super. Aber worauf es dann am Ende hinausläuft, ist mir dann zu viel. Da warst du ja voll investiert.
Ja.
Trotzdem sind eben auch Horrorelemente drin, ganz starke Horrorelemente in Death Stranding. Und ich hätte, also das wäre immer noch eine Traumvorstellung, wenn Kojima sagt, als nächstes macht er ein Horrorspiel. Mhm. Genauso wie wir jetzt ein Survival-Horrorspiel von Remedy bekommen. Wenn sich mehr Leute daran wagen, weißt du?
Ja, voll.
Weil dann glaube ich auch, dann wird irgendwann dieses PT-Thema vom Thron gestoßen.
Das könnte, ich hoffe es.
Ja.
Vielleicht ist es ja Silent Hill von Bloober Team.
Das wage ich wiederum zu bezweifeln.
Ich auch. Dann kommen wir zu meinem Platz 1, meinem Spiel des Jahres 2014. Ich finde, es passt ganz gut tatsächlich zu dem, was wir gerade zu PT gesagt haben, weil ich sagte ja, das ist so ein bisschen dieses für mich, dieses Zeichen, was da noch hätte kommen können und was hier mit dieser Serie von einem anderen Erschaffer, wie diese Serie auf eine neue Ebene hätte gehievt werden können.
Lightning Returns.
Nein, nicht ganz. Es ist nicht ganz Lightning Returns. Okay. Ich finde, es ist aber eine Serie, wo genau das passiert ist. Es ist Wolfenstein. Wolfenstein The New Order. Ich liebe diese ganze Serie. Ich habe mit zunehmendem Abstand so gemerkt und immer wieder irgendwie auch dann auch gelesen, dass scheinbar immer mehr Leute so ein bisschen auch meinen, dass das spielerisch alles nicht so toll sei. Das gab es ja auch zum Launch, glaube ich, bei dir war es so.
Ja, ich mag Wolfenstein 1 nicht, sondern es hat bei mir nicht so richtig gezündet.
Bei mir hat es wirklich all das gemacht, was damals auch The Darkness geschafft hat. Das ist ja von den gleichen Entwicklern, das ist von Machine Games, die aus den Starbreeze Studios entwachsen sind. Also die relevanten Key-Leute sind halt weit weggegangen.
Die jetzt gerade Indiana Jones machen.
Die Indiana Jones machen und ja angeblich hoffentlich auch Wolfenstein 3. Das ist immer noch so das Gerücht. Müssen wir mal schauen. Und ich bin auch sehr gespannt, was diese Leute mit Indiana Jones machen. Weil Wolfenstein ist eine
Nazis haben sehr Erfahrung. Also.
Das stimmt. Wolfenstein ist irgendwie eine unmögliche Revitalisierung dieser Franchise, finde ich. Weil Wolfenstein hat eine Identität, die ist sehr fest in den 90er Jahren auch verankert. So, was es dann macht, wie es seine Nazi-Kämpfe dann kontextualisiert, das ist schwer vorzustellen, dass das in irgendeinem anderen Jahrzehnt so richtig gut klappen kann, wenn du dir dann auch dieses Raven-Wolfenstein-Spiel anguckst.
Ja, wo es sehr ins Okkulte geht.
Genau, und das mag ich auch ehrlich gesagt gern und das ist auch fein und sowas. Aber es ist halt auch so ein bisschen so, okay, ich weiß nicht ganz, was ich jetzt hiermit anfangen soll.
Es hat keine großen Alleinstellungsmerkmale mehr gehabt. Ich glaube, Return to Castle Wolfenstein war noch ein ganz guter Shooter. Habe ich selber recht wenig Erfahrung mit, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht richtig sagen. Aber ja, es war halt ein Wolfenstein.
Es war zu Call of Duty auch ein bisschen in seiner Präsentation, seiner Steuerung.
Es hat halt keine Erwartung gebrochen, ne? Du hast halt Wolfenstein gehört, hast Wolfenstein bekommen, so fertig.
Ja.
Und bei, das ist ja das Ding bei The New Order gewesen und bei auch Wolfenstein 2, wo sie halt gesagt haben, ah, okay, ihr glaubt zu wissen, was Wolfenstein ist, aber hier ist das, was wir damit machen.
Ja. Wenn du mir gesagt hättest, dass ein Wolfenstein-Spiel irgendwie damit beginnt, dass ich einen katatonischen BJ Blankovic dabei sehe, wie er in einem Insane Asylum sitzt und mit einem Zeitraffer Monologe vor sich hingibt, oder er gibt nicht in Zeitraffer, also der Monolog ist in normaler Geschwindigkeit, aber im Hintergrund vergeht
Double Time, das Intro.
Aber im Hintergrund vergehen im Zeitraffer halt mehrere Jahre, was halt dann großartig visualisiert wird und dass sie aus BJ Blankovic diesen
Ist er nicht Blaskovic?
Oh, das ist Blaskovic heißt er, glaube ich, ja. Nee, du hast recht, er ist Blaskovic. Dass diesen unglaublich echten, nachvollziehbaren Charakter machen, der in den Spielen eine Liebesbeziehung aufbaut, dem eine Vergangenheit gegeben wird mit einem brutalen Vater, der selbst der Nazi-Propaganda anheimfällt und dann hat er eine polnische Mutter, was, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. All das, wo ich so sagen würde, nein, auf gar keinen Fall, bitte bei Wolfenstein. Das ist ja das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Und dann kommen einfach diese Entwickler und machen da einen Slam-Dunk raus. Das ist für mich das, ich hab das Gefühl, Machine Games machen die Spiele oder schreiben die Geschichten und Dialoge, die David Cage glaubt, die er schreibt. Diese unglaublich menschlichen, tiefgehenden, aber nicht hochstapelnden Dialoge, die dann in diesem Setting mit aber absolut palpigem Bullshit-Sci-Fi aufgepaart werden und auch so eine ganze ordentliche Prise Humor immer dabei haben. Also diese, ich liebe das.
Das finde ich ist der relevante Punkt, dass sie das geschafft haben, ohne den Wolfenstein-Blödsinn links liegen zu lassen.
Ja.
Weil mein Gott, ist da viel Wolfenstein-Blödsinn.
Oh ja.
Wolfenstein 2 hat Momente, wo ich dachte, bitte, das ist nicht euer Ernst, aber ich finde es super.
Ah, wirklich. Man muss ja auch sagen, Wolfenstein 1, New Order ist, und 2 damit auch, das sind halt Sequels zu dem 2007er Wolfenstein oder so, was auch immer das war. Die Organisation, in der du bist, die stammt aus diesem Wolfenstein, was immer noch eine sehr seltsame Entscheidung
ist. Das habe ich auch nicht mehr im Kopf.
Es gibt Charaktere aus dem alten Wolf, aus diesem 2007er. Wie weiß ich genau, wann es rauskam, ich glaub, Wolfenstein.
9 oder so?
9 klingt realistischer. Ich mag es aber auch spielerisch gern. Ich finde, dass, also ich kann jeden verstehen, der sagt, das passt für mich nicht so ganz zu Wolfenstein, dieses Langsame. Du bist ja super schnell tot in Wolfenstein. Du wirst super schnell niedergeballert auf den normalen Schwierigkeitsgrad und musst dann ständig in Deckung gehen und vorsichtig vorluken und kämpfen. Was irgendwie auch ein bisschen konträr zu der Präsentation immer wieder läuft. Ich habe nämlich zu erinnern, dass du dann auch den Schwierigkeitsgrad runtergestellt hast, genau aus diesem Grund.
Ich habe auch, also das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe es als schwer im Kopf und als frustrierend im Kopf, wo ich so dachte, oh mein Gott, warum sterbe ich hier so häufig?
Ja.
Aber also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Kontext ich das dann durchgespielt habe. Kann gut
ich
sein.
Ich hatte
das
beim zweiten Teil im Kopf, dass du den dann
ich halt glaub, einfach ich so auf eingestellt Konsole hast. Gespielt. Ich glaube, ich habe den ersten Teil auch auf Konsole gespielt.
Aha, ich hab auch beide auf Konsole gespielt. Ich habe mir die mittlerweile auch auf PC geholt, weil die ja auch nicht mehr beschlagnahmt oder indiziert oder was auch immer sind, weil das jetzt ja geht. Und wollte die auf dem PC noch mal gerne spielen, weil ich halt gesehen habe, dass es so wirkt, als ob es auf dem PC eben deutlich mehr in dieser Rambo-Manier spielbar ist, als auf der Konsole. Ich fand aber immer super spaßig, da loszuballen. Ich fand das Trefferfeedback großartig. Das Spiel sieht halt, diese Spiele sehen sensationell aus. Auf einer rein technischen Ebene finde ich, liebe ich sie total. Diese Spiele sind inszeniert, das muss ich immer ganz an die ganz große Glocke hängen. Die Regie und das Editing, wirklich, damit wischen sie so sehr den Boden auf mit so fast sämtlichen Spielen, die für sich beanspruchen, wir sind jetzt sehr cinematisch, wenn ich jetzt irgendwie zu sowas wie Dark Pictures der Serie, der zu Man of Medan jetzt konkret denke oder sowas, da, also keiner dieser Entwickler hat eine Idee, wie sie was inszenieren, außer indem sie halt die Kamera draufstellen und dann sagen, da passiert das, was gerade passiert. Cut zum nächsten, was gerade passiert. Und ich denke dann in Wolfenstein an diesen, es gibt so einen Zusammenschnitt, der dann sehr Tarantino-esque ist, wo das Bild in ganz viele kleine Teile zusammengeschnitten wird und so eine treibende Musik im Hintergrund läuft oder diesen, wo sie dann auch mal eine One-Shot-Kamera-Bewegung machen, wo er so einen, eine Debatte im Grunde führt mit einem Kommunisten im zweiten Teil und im Hintergrund spielt jemand Live-Musik und die wird immer lauter und währenddessen fangen Leute an zu ballern und die Kamera bewegt sich immer schneller. Das ist so on fucking point. Das vermisse ich bei ganz vielen Videospielen. Und also dieses Spiel macht all das, was Robin Schweiger liebt. ich freue mich deswegen auf alles, was Machine Games in Zukunft macht.
Ja, also das Wolfenstein 2 war bei mir dann der Punkt, wo ich das auch so richtig für mich gemerkt habe. Bei Wolfenstein 1 mag ich halt das Ganze drumherum, nur das Spiel selbst nicht so sehr. Und das war bei dem zweiten Teil dann schon wieder sehr anders, weil sie dann ja auch zum Beispiel so Sachen gemacht haben wie dieses Hub, dass du zurückkehrst, was dann so ein Heimatgefühl dir parallel gegeben hat. Genau, mit den Charakteren, die du dort immer wieder getroffen hast.
Das ist so gut.
Deswegen hat das bei mir auch einen sehr wohligen Platz inzwischen und ich bin da auch super gespannt. Einerseits, was Machine Games jetzt natürlich mit Indiana Jones machen, aber auch, was sie darüber hinaus dann nochmal.
Wenn sie hoffentlich dann vielleicht nochmal einen Wolfenstein abschließen.
Das wäre sehr schön.
Ja. Weil, also Wolfenstein 2 endet sehr mit dem Cliffhanger. So, dass man auch sagen kann, das kann auch einfach, also das muss jetzt nicht unbedingt abgeschlossen werden, es ist fein.
Ja.
Aber es endet schon mit einem Cliffhanger und ich würde diese Serie auch gerne beenden. Ich bin ein bisschen so nervös, welche Richtung sie gehen, weil es ja Youngblood dazwischen auch gab und die dann einen richtig krassen Timeskip dann dadurch auch haben. Und ich so ein bisschen schade finde, dass dann dieser Cliffhanger so ein bisschen ja zurückgelassen würde, sie stattdessen einfach sagen, so, jetzt ist 20 Jahre später oder was auch immer. Andererseits, wenn ich mir überlege, dass sie dann mit einem ganz anderen Setting vielleicht wieder irgendwas ganz Wildes machen können, ich erinnere mich an Wolfenstein 2, wo du in dieser amerikanischen Vorstadt unterwegs warst, wenn sie dann irgendwie in die 70er oder 80er Jahre gehen, was ja in Youngblood auch der Fall war, da ist viel, viel Potenzial.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn wir Wolfenstein 3 kriegen, das erste Level oder der Prolog spielt unmittelbar nach Wolfenstein 2 und dann kommt der Timeskip und dann kommt der Rest.
Dann spielt der Rest nach Youngblood.
Ja.
Das könnte gut sein.
Fände ich, wäre eine gute Lösung.
Ja, fänd ich auch gut.
Hoffen wir, dass wir das bekommen, dass wir innerhalb von den nächsten irgendwie 6 Jahren oder so zumindest die Gewissheit haben, dass ein neues Wolfenstein kommt.
Relativ optimistisch.
Dann müsste es ja auch The New irgendwas heißen.
Ja, muss es nicht. Es ist The New Order, The New Colossus, The Old Blood.
Ja, aber Youngblood, die zwei Hauptspiele heißen doch immer The New. Und die beiden DLC bzw. Spin-offs heißen immer Old.
Nee, Old Bloods und Young.
Ach nee, Youngblood war es.
Youngblood, genau.
Old Blood und Youngblood. Dann könnte man darauf nochmal ein Wortspiel machen. Also es läuft schon fast parallel zu.
Ich finde, sie laufen dann aber auch sehr Gefahr, in Spider-Man-Territorien zu sein, wo die einfach nicht mehr unterscheidbar sind irgendwann. Weißt du, wo sie sagen, alle Titel müssen Home im Namen haben und keiner weiß mehr,
was zum Teufel was ist. Gedichtsbasis. Ich glaube, das ist was auf der Freiheitsstatue.
Ja, New Colossus ist irgendwas mit der Freiheitsstatue, New Blood weiß ich jetzt nicht. Und ich habe auch leider tatsächlich, muss ich gestehen, immer noch nicht Old Blood gespielt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das auch schon gekauft und so, ist auch im Game Pass drin.
Ich habe das damals gespielt.
Muss ich unbedingt mal nachholen, weil das ist ja quasi der Prolog zu dem ersten Teil, der dann im Zweiten Weltkrieg auch tatsächlich spielt, wenn ich mich richtig erinnere zumindest. Okay. So, ein etwas konfuser Anfang. Ich hoffe, ihr wisst es zu verzeihen. Eine Liste, zwei Listen, die ich aber glaube, die können sich sehen lassen. Ich mochte sehr, dass sie so unterschiedlich sind. Willst du noch mal kurz rekapitulieren, was deine war?
Ich würde vorher noch mal sagen, was sonst noch so im Jahr erschienen ist, damit ihr da den Kontext noch mal ein bisschen habt. Es kamen zum Beispiel so Sachen raus wie Hyrule Warriors, wie Valiant Hearts, wie Tomodachi Life, wie South Park, The Stick of Truth, wie Lightning Returns, wie ich schon vorhin erwähnte, Donkey Kong Country Tropical Freeze, wo ich auch überlegt hatte, aber bin halt einfach nicht der große Fan von gewesen, damals zumindest, wie Shovel Knight oder wie Super Smash Bros. For Wii U und for 3DS.
Da bin ich überrascht, dass das nicht da war, tatsächlich.
Ja, das wurde so outclassed vom Ultimate, dass das inzwischen irgendwie dann
redundant.
Ja, genau, es hat so eine gewisse Redundanz tatsächlich. Ja.
Lightning Returns zu cutten hat mir wehgetan. Aber es musste sein, tut mir leid.
Naja.
Dann sag doch jetzt nochmal deine Liste.
Meine Top 10. Nidhogg, Luftrausers, Infamous Second Son, Mario Kart 8, The Wolf Among Us, Jazz Punk, D4, Dark Dreams Don't Die, Drakengard 3, Dark Souls 2 und PT.
Wir haben ja wirklich noch zwei Überschneidungen, inklusive Drakengard 3, was ich sehr, sehr schön finde. Bei mir ist es Super Time Force, Drakengard 3. immer gewesen. Jazz Punk, The Evil Within, Sunset Overdrive, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Titanfall, Danganronpa 1 und 2. Wenn ihr da militant gegen seid, dann ist es nur 2. Bayonetta 2 und Wolfenstein The New Order. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt ein entspanntes Wochenende, eine entspannte Woche. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen gute Laune machen. In Zeiten, man, wo man gute Laune gebrauchen kann, glaube ich.
Gebrauchen, ja, glaube ich auch.
Und wir, Tom, müssen in einer halben Stunde in unseren Livestream rein. Ich date uns jetzt einfach mal hier das in unserer Aufnahme. Deswegen, ohne jetzt lange weiter rumzufackeln, euch noch einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für euren Support.
So.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüssi. Und spielt Wolfenstein oder so.
Spielt doch Wolfenstein. Und Drakengard. Wenn ihr hart im Leben seid.
Ja, falls und eine PS3 habt.
Ich hätte jetzt PT gesagt, aber das wird halt doch deutlich
PT wird noch schwerer, das stimmt allerdings.